Nerds gegen Stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
Loslegen sollen.
Ja, läuft.
Läuft, okay. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 5. Episode unseres Nerdigen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin nicht nur der Blogger von Nerds gegen Stefan, sondern auch der Sherlock Holmes unseres Teams. Und an meiner Seite ist der treue Dr. Watson, der Herbert. Herbert, stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin Herbert. Und das mit dem Doktortitel, ich will keinen Ärger kriegen. Das wird alles gegengelesen. Also, da müsste ich jetzt gut verkrüppelte Sätze sagen, die man so im Internet nicht nachchecken kann mit einer so einer Textanalyse-Software.
In Ordnung. In unserer heutigen Episode geht es vor allem um Krimis, klassische Krimis wie Sherlock Holmes und Sherlock Holmes Rollenspiele für die, die das selber erleben möchten, aber auch modernere Krimi-Varianten, wie zum Beispiel ein Buch, was in der Jetztzeit spielt, und ein 80er-Jahre-Rollenspiel. Lasst euch einfach überraschen. Wir beginnen allerdings traditionell mit unserem Getränketest. Wir haben wieder einen Kaffee dabei und der Kaffee an sich ist schon ganz okay, werden wir gleich erzählen. Aber wir sind sozusagen detektivisch einem neuen Ernährungstrend auf der Spur und werden ihn an uns selbst ausprobieren, so wie Sherlock Holmes auch immer alles ausprobiert hat. Gut, was haben wir denn heute, Herbert?
Du meinst jetzt Kaffee? Spezialität. Ja, bitte. Ich habe übrigens mit einem begonnen. Das ist gar nicht schlecht, oder? Hoffentlich ist das nicht Trend für diese Sendung. Also ich habe hier in der Hand eine Packung von 360 rundum ehrlich Kaffee. So heißt es ja. Es ist selbstverständlich ein Bio-Kaffee. Auch Fairtrade in so einer Packpapiertüte, die innen aber beschichtet ist. Also keine Sorge, das legendäre Aroma ist nicht, also das Aromasiegel ist nicht verletzt worden. Wahrscheinlich befindet sich auch auf der Innenseite eine kleine Beschichtung mit veganer Gleitcreme. Müssen wir es schneiden?
Nein, lass das drin, das ist gut.
Wegen der... wir werden ja noch nicht überprüft hier, nur von uns selbst. Aber was viel schlimmer ist, mein Über-Ich ist so groß. Noch schlimmer als mein Ego.
Gut, genug Therapie, weiter.
Ja, ja, also diesen Kaffee, den haben wir mit etwas Skepsis. Wer so groß sich was auf die Fahne schreibt, schwenkt meistens eine kleine braune Socke am Ende,
ja.
Was ja auch zum Kaffee passen würde.
Man muss auch dazu sagen, der erste Eindruck war noch ein bisschen, wir waren etwas zurückhaltend, weil der erste Geruch der reinen Bohnen ein bisschen mild muffig war.
Willst du die Nase wieder reinstecken oder heute verzichtest du?
Nein, ich weiß ja schon, dass der Geruch nicht ganz so geil ist.
Nee, ich habe das hat sich übrigens jetzt revidiert.
Echt?
Da wir jetzt ja einige, ich habe jetzt öfter mal meinen Zinken irgendwo reingesteckt und du ja auch, in Kaffeepackungen, meine ich. Da habe ich doch andere Noten rausgerochen als damals jetzt unsere erste Assoziation.
Ah, okay.
Kaninchenstall. Auch, ich habe es heute Morgen auch nochmal.
Ah, okay.
Es ist so ein sehr, es hat sowas, unsere kleine Farm. Geruch.
Das klingt interessant.
Oder bei den Waltons, der John Boy.
Mhm. Jedenfalls, nachdem wir dann den Kaffee gemahlen hatten, wurde der Geruch schon deutlich besser. Und nachdem wir dann aufgebrüht hatten, gab es quasi eine milde Geschmacksexplosion. Also ich habe, glaube ich, noch nie so einen Kaffee getrunken, der so mild ist, den man auch ohne Milch trinken kann. Ich bin eigentlich ein sehr starker Milchtrinker in meinem Kaffee, aber der war so großartig. Und geschmacklich kam bis jetzt noch nichts anderes ran an den aufgebrühten Kaffee.
Und das waren ja verschiedene Geschmacksnoten. Ich weiß nicht mehr, ich kann es jetzt so genau gar nicht mehr sagen. Ich müsste mal einen Schluck nehmen.
Mhm. Ich darf meinen noch nicht trinken, weil ich mache gleich ein Live-Experiment.
Wir hatten so ein bisschen... Ach ja.
Ja.
Karamell hatten wir. Was hatten wir noch?
Ich glaube, Schoko ist immer so ein bisschen drin, oder?
Ein bisschen, ja, das ist ja mehr immer die Milch. Die Milch versaut ja eigentlich den Geschmack vom Kaffee. Ne? Also
okay.
Man kann im Grunde gar keine Aussagen über Kaffee machen, wenn man Milch reinkippt, weil man ja nur die gute Milch schmeckt oder die schlechte Kondensmilch. Was auch interessant sein wird, in Zukunft werden wir uns auch mit gezuckerter Kondensmilch beschäftigen.
Ganz genau, wenn wir mal Kaffee aus Vietnam besprechen werden.
Ja, aber das gehört dann auch dazu.
Um genau.
Ja, jetzt zu dem Kaffee zurück.
Jetzt zu dem Ernährungstrend, den wir detektivisch korrekt auf der Spur waren. Und zwar, seit neuestem ist so ganz populär in den Ernährungsformen, das heißt seit neuestem, bestimmt seit 2 Jahren, wir hängen mal ein bisschen hinterher bei uns hier auf dem Dorf.
4 Jahre.
4 Jahre sogar schon.
Mhm.
Gott, das Dorf hier. Und zwar Bulletproof Coffee. Das ist so für diese ganzen Hipster da draußen, die früh Energie haben wollen. Die klatschen sich in einen pilzarmen Kaffee, wie zum Beispiel 360 Grad rundum ehrlich Kaffee, der dafür auch geeignet ist, ordentlich Butter rein und ordentlich Kokosöl oder irgendwelche speziellen Zusätze. Und die sollen dadurch so einen richtigen starken Energiekick bekommen. Ich gebe zu, ich war etwas skeptisch, aber Herbert hat mich dann gezwungen, es auszuprobieren. Deswegen werde ich jetzt mal diese... Naja, ich probiere es einfach mal kurz.
Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie das sein kann, dass ich ihn dazu gezwungen habe, den neuesten Gesundheitstrend auszuprobieren, ohne es selbst zu tun. Du reagierst ja eigentlich auch nur immer dann, wenn das wissenschaftlich erforscht ist. Und ich habe ja jetzt, das hat ja bei dir Blüten getrieben, dieser Bulletproof-Kaffee. Ne? Aus Bulletproof-Kaffee hat Philipp nämlich ganz neue Ernährungsrezepte gewonnen, indem er das gestrippt hat, das Grundrezept, und dann ist er schließlich bei der Currywurst Cola gelandet und hat gehofft, dass dieses unglaubliche hochwertige Fett, was sich in der Currywurst befindet, dass das einen ähnlichen Zweck erfüllt wie diese hochgesättigt, ungesättigt, glaube ich.
Genau, also
in der Kokospaste.
Ich muss ehrlich zugeben, es schmeckt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Zucker dran gemacht, um den Geschmack ein bisschen zu modifizieren. Wer zum Beispiel schon mal bei den großen Kaffeeketten war, Starbucks, Coffee Fellows oder so, und die klatschen dir da in ihren Kaffee noch ordentlich Sahne und so weiter rein, das ist ja auch ein recht kalorienreicher Kaffee. Ja, ne, das ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich fühle mich noch nicht wie Superman, aber ich kann mir schon gut vorstellen, es ist ja so, dieses Fett verkleistert ja jetzt im Prinzip meinen Darm und dadurch wird das Koffein aus dem Kaffee langsamer aufgenommen und du hast ein längeres Koffeinhoch, als wenn du einfach nur pur das Koffein in dich reinschütten würdest. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn du so ein typischer Hipster bist, der früh einfach nur eine Zigarette raucht und nichts frühstückst und jetzt plötzlich hast du dann einen Energieschub früh, dass du dann dich total wie Superman fühlst.
Also ich muss ehrlich sagen, dass mich das Ganze nicht, das dünkt mir nicht alltagstäglich. Also ich kann mich daran erinnern, bei der letzten Mount Everest Besteigung ohne Luft, da habe ich im Basislager auch mein Bulletproof Puffig Knopf nicht trinken müssen und meine eigenen Zähne verspeist. Man muss dann auch mal eine Gürtelschnalle aufwärmen, um zu überleben. Ich bevorzuge eher eine große Tafel Zartbitterschokolade, um über so ein Tief hinwegzukommen, wie im Basislager damals, als mir die Unterhosen ausgegangen sind.
Weil du ja Himalaya sagst, das Rezept kommt ja ursprünglich sogar aus dieser Region, weil der Erfinder, der dieses tolle Getränk sozusagen in die westliche Welt gebracht hat,
hat das ja mit... Steve Jobs oder so?
Nein.
Ist das Jagdbutter?
Jagdbutter, genau. Er hat Jagdbutter-Tee
getrunken. Han Solo, Luke Skywalker, übernachten im Towntown, gedärmst und trinken dazu ein Bulletproof.
Hat dann festgestellt, dass es funktioniert. Aber wie gesagt, dieses Konzept leuchtet mir vollkommen ein. Ich habe es dann ausprobiert, einfach mit früh einer riesen Bockwurst und einem Energy-Trink, hatte genau denselben Effekt. Wobei das wahrscheinlich wesentlich ungesünder ist, als wenn ich einen guten 360-Grad-Kaffee trinke. Aber das soll es auch schon mal gewesen sein. Und wir kommen zu den Themen vor dem Thema.
Aber ich habe das Gefühl, du hast den normalen Kaffee gekriegt und ich habe den Bulletproof, aber ich merke überhaupt gar keine Wirkung.
Nur weil deine Augen zucken.
Apropos Pro. Oh, ich möchte noch einmal einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Sendung wagen. Hat es Han Solo geschafft? Haben wir ihn noch ganz nach vorne gebracht? Wie sehen die Zahlen aus?
Leider nicht. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, das war, glaube ich, vorgestern, war er, glaube ich, immer noch nicht bei 400 Millionen, was so...
Scheiße.
Ja, scheiße.
Das heißt, Disney macht keine Star-Wars-Filme mehr in Zukunft.
Sie haben auf jeden Fall Solo ein bisschen zurückgestellt und so wie ich das gelesen habe, wollen sie das Budget der Solo-Filme, also der, nicht der Solo-Filme, sondern der Prequel-Filme, Standalone-Filme besser gesagt, ein bisschen reduzieren.
Liebe Freunde, macht euch keine Sorgen, weder Nintendo noch Disney gehen pleite. Die werden jetzt wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen. Fluch der Karibik 9, König der Löwen 8, vielleicht holen sie sogar Nicolas Cage zurück. Mit Diane Kruger.
Vielleicht beleben sie ja Bambis Mutter wieder.
Ich schätze mal, dann kommt der nächste Nicolas Cage, auf den ich natürlich warten werde. Wird dann im Weißen Haus, so ein weißer Haus-Thriller sein. Das Geheimnis, über das alle Bescheid wussten. Vielleicht wird ja wieder ein Präsident gekidnappt. Vielleicht der aktuelle. Und wahrscheinlich muss Nicolas Cage wieder die Geheimnisse von einer superhistorischen 50 Jahre alten Klopapierrolle fotokopieren, wie in den anderen Filmen. Wer sich mit Disney auskennt, der weiß, da werden Träume wahr.
Lass uns wieder zu harten Fakten zurückkehren. Und zwar haben wir jetzt eine Premiere im Podcast. Und zwar reden wir erstmals über einen Kickstarter. Und sogar auch noch einen Kickstarter, der auch sogar noch läuft. Und zwar Albedo Space Pirates.
Yay, Albedo, ich hab's schon gespielt.
Das ist so geil.
Ja.
Genau, also, das ist ein Kickstarter für eine Erweiterung des Kartenspiels Albedo vom Autor und Wissenschaftler Kai Herberts. Er hat es schon mal versucht zu kickstartern des Grundspiels, hat damals leider nicht geklappt. Jetzt läuft die Kickstarter zur Erweiterung und das läuft ganz gut, muss ich sagen. Er ist fast schon fertig nach 3 oder 4 Tagen. Das heißt, es ist noch mehr als genug Zeit bis zum 29. Juli, bis die Finanzierung abgeschlossen werden soll. Dass auch noch so ein paar Stretch Goals eingesammelt werden. Weil wir wissen ja, die Kickstarter, die lieben ja diese Stretch Goals, auch wenn es meistens Monoplunder ist. es geht jedenfalls darum, du hast 2 bis 4, beziehungsweise mit 2 Grundspielen bis zu 8 Spieler, die versuchen müssen, innerhalb von 7 Runden verschiedene Planeten zu erobern. In jeder Runde werden 2 oder bei mehr Spielern 3 Planeten ausgelegt und man hat 6 Handkarten und muss diese Handkarten symbolisieren, zum Beispiel Bodentruppen, so wie Panzer oder Infanterie. Und Raumschiffe, so wie, keine Ahnung, Weltraumjäger und Minenleger und sowas. Und man muss die verdeckt verteilen auf diese ausgelegten Planeten. Und dann wird gleichzeitig aufgedeckt und man vergleicht die Werte. Und wer bei einem Planeten den allerhöchsten Weltraumkampfwert hat, darf als erster einen Punkt besetzen, wenn er dann auch genug Bodenangriffspunkte sozusagen hat.
Ich glaube, Kai hat dich infiziert. Es ist ein galaktisches Weltraumspiel, man kämpft um die Herrschaft von Planeten. Darum geht's. Es ist ein großes, dramatisches Spiel, was wirklich sehr gut funktioniert, mit Mechaniken, die wirklich, wirklich, wirklich funktionieren.
Es ist großartig.
Ich sage das nur deshalb, weil wir, als wir damals das Grundspiel gespielt haben, mit der Anleitung, wir mussten wirklich Studien betreiben.
Aber er hat versprochen, er hat die verbessert jetzt in der 2.
Ja,
Edition.
Ja, das war aber auch notwendig.
Das war dringend notwendig.
Es ist einer der schlauesten Spielemacher auf diesem Planeten, aber kommuniziert das auf eine Art und Weise, wie Philipp das gerade versucht hat zu parodieren. Man genau. Kriegt nicht mit, dass das ein saugeiles Spiel ist.
Ganz genau. Na jedenfalls, und das Schöne ist, jeder Planet hat verschiedene Produktionspunkte. Man kann sich dann aussuchen, welchen Produktionspunkt man erobern möchte. Die Reihenfolge, wie gesagt, durch den Weltraumkampf. Und je besser der verteidigt wird, umso bessere Karten bekommt man dann von dem, die man wieder auf die Hand zieht, sodass man es dann in den späteren Kampfrunden einfacher hat. Das ist also wirklich sehr taktisch. Du hast im Prinzip überhaupt keine Downtime, weil halt jeder alles gleichzeitig macht. Wie gesagt, das Spiel ist cool. Wir lieben dieses Spiel. Es ist so ein Instant-Klassiker bei uns geworden in der Spielgruppe. Die Expansion enthält 45 Karten, kostet 14 Euro. Das Grundspiel 110 Karten für 17 Euro. Meine wirklich aufrichtige Kickstarter-Empfehlung für alle, die Kartenspiele mögen.
Und Sci-Fi.
Und Sci-Fi. Kommen wir noch zu einem ganz interessanten Thema vor dem Thema. Und zwar waren wir beide auf der Comic-Con Germany in Stuttgart. Das ist eine der ganz, ganz großen und qualitativ auch eine der ganz, ganz großartigen, großartigen Comic-Cons. Wobei Comic ja immer so ein Wort ist, was so ein bisschen viel verspricht. In der Pressemitteilung haben sie hinterher geschrieben, das wäre ein Festival der Popkultur gewesen. Ich denke, das trifft es ganz gut. Aber bevor ich jetzt erstmal aushole, weil ich war ja schon ein paar Mal da, du warst zum ersten Mal da. Wie war denn dein persönlicher Eindruck, deine Gefühle, außer dass es warm war?
Meine Gefühle aus meinem Poesiealbum Stuttgart 2018. Jetzt war ja ein Monat vorher Erlangen und das war ein bisschen das Gefühl, was ich versucht habe, wieder zu aktivieren. Das ist mir in Stuttgart nicht so gut gelungen. Also du hattest mich zwar vorbereitet und die Kölner Messe ist mir leider durchgerutscht dieses Jahr, die RPC. Und Stuttgart war ein adäquater Ersatz dafür. Also genau das, was man sich von Köln erwartet, findest du auch in Stuttgart. Das heißt Cosplayer en masse, alle möglichen Formen der Darstellungskünste, ein Panoptikum der guten Laune, ja, ist ja schon ein bisschen Kirmesgefühle. Man konnte sich an einen großen TIE Fighter stellen, an einen X-Wing, glaube ich, wirklich maßstabsgetreu. Wer sowas mal machen möchte, ist in Stuttgart, glaube ich, richtig dann. Ne? Mhm. Bei der Schwäbischen Messe. Jetzt, was ich eingangs sagte, mit Erlangen im Herzen.
Kann man eigentlich gar nicht vergleichen, oder?
Ja, ich suchte das, weil ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich mich an diese intime Atmosphäre, das Kuscheln mit den Verlagsdamen und Herren, mit den Zeichnern und so gewöhnt. Und auch in der Broschüre, die von der Messe rausgegeben wurde, gab es auch eine Menge Comic-Indie-Künstler, die wir gar nicht alle abgrasen konnten. Von afrikanischen Verlagen bis sonst sowas. Das war aber auch dann unser Schwerpunkt. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, wir haben uns dahin geflüchtet in die Comic- und Büchergasse. Oder wie willst du es ausdrücken?
Wir sind halt einfach nicht aus unserer Haut hinausgekonnt. Wir sind erst durch den ganzen Merch-Bereich gegangen, wo man ehrlich sagen muss, das ist schon zu 70-80% immer dasselbe. Es gibt halt Superhelden-T-Shirts, es gibt halt Superhelden-Tassen und vielleicht noch ein paar Sammelfiguren, die schweinemäßig Geld kosten.
Das ist super attraktiv, das Angebot.
Und ein bisschen
klar,
Manga-Kram,
aber
ja.
Du fährst nicht nach Stuttgart 2,5 Stunden, um dann das Comic zu kaufen.
Ja, ne? Wobei, das ist halt auf dieses Publikum ausgerichtet. Ich möchte ja sagen, 80%, vielleicht 90% des Publikums sind, ich sehe mal blöd, wenn ich sage, ganz normale Menschen, aber...
Nein, die sind da hingefahren, um sich die Schwerter von Zorro zu kaufen,
ja, genau. Ganz klar. So, ganz normale, jetzt nicht so diese Comic-Liebhaber wie wir, sondern Menschen, die vielleicht mal einen MCU-Film gesehen haben oder einen DC-Film oder meinetwegen einen Star-Wars-Film gesehen haben und das als ganz normales Wochenend-Event sehen, wie sie zum Beispiel auch zu einem Bundesligaspiel fahren würden oder sie würden zum Volksfest, Kiljani ist in Stuttgart, zum Kiljani fahren.
Also bevor das noch schlimmer wird. Also
nein.
Das können wir nicht wissenschaftlich verifizieren, das war jetzt dein...
Das ist einfache Beobachtung.
Also das Engagement von den Leuten, die verkleidet da rumlaufen, halbnackt.
Na, selbstverständlich, das ist was anderes. Die Cosplayer natürlich, das war übrigens sehr schön anzuschauen und sehr beeindruckend teilweise.
Auch nicht durchgehend, also ich habe ja das Wort Panoptikum auch nicht einfach nur so gewählt. Panoptikum, das war früher ja so diese Wanderzirkusse, die dann mal so eine, die bärtige Frau, die ist ja inzwischen auch schon ein Franchise, ne? Also das wusste ich gar nicht. Es gibt also nicht nur eine bärtige Frau, sondern es gibt eine ganze Fangemeinde von bärtigen Frauen, häufig auch von Männern. Oder waren die nicht verkleidet?
Das weiß ich nicht.
Jedenfalls, als was waren wir denn verkleidet? Was hast du denn nochmal für eine Verkleidung gehabt?
Ich habe einfach nur den ganz normalen Blogger in kurzen Hosen gespielt. Und du den leicht verpeilten Erstbesucher.
Mit Tourette-Syndrom.
Genau. Es gab also durchaus viel zu sehen. Es waren auch wie immer viele Stars und Sternchen da. Die ganz großen Stars, ich denke Chuck Norris ist da ganz, ganz bekannt, haben vorher noch abgesagt.
Ich habe Chuck Norris fast getroffen im Kolosseum von Rom. Aber dann hat er diese Ausweichbewegung gemacht. Und dann, na, ihr wisst ja, wie der Film endet. Der legendäre Film mit Bruce Lee.
Ja, ja, also man muss halt sagen, es ist wie gesagt eher so eine Popkulturmesse und weniger eine Comicmesse, wie es zum Beispiel der Comic Salon in Erlangen ist. Es ist trotzdem sehr unterhaltsam, man kann sich wirklich gut beschäftigen. Wir waren einen ganzen Tag unterwegs, haben uns mit vielen Leuten gut unterhalten können, haben viele Sachen gesehen.
Lass uns doch ruhig mal ein bisschen ins Detail gehen.
Ins Detail. Es gab zum Beispiel, fangen wir mal an, weil wir ja nicht unsere Haut können, aus diesen Fantastikvorlagen. Es waren zum Beispiel zwei Rollenspielvorlage da mit Feder und Schwert-Uhrwerk. Die hatten das Wearing the Cape Superhelden-Rollenspiel dabei. Was wir letztes Mal besprochen hatten.
Also das ist das Superheldenspiel von Marion
G. Harmon.
Genau, und ich habe immer gedacht, das ist eine Frau.
Aber ist ein Mann tatsächlich.
Ist ein typischer amerikanischer Männername.
Dann zum Beispiel war da der Manticore Verlag. Die sind bekannt dafür, dass sie das Game of Thrones Rollenspiel bei sich im Portfolio haben. Da habe ich auch noch ein paar Interviews geführt, habe mich viel unterhalten mit denen.
Ich habe einen der Sussner Zwillinge getroffen.
Ja, genau.
Ja. Und der sieht aus wie Clark Kent. Kein Witz, also es lag vielleicht auch an der Messehalle, dass man annimmt, dass man könnte Clark Kent treffen, aber es sah wirklich so aus. So eine Mischung aus dem Wolverine-Darsteller oder Young.
Ja, genau.
Dings und Dick. Nur besser aussehend.
Das selbstverständlich. Besser aussehend. Da er Anwalt ist, müssen wir sagen, er sieht viel besser aus als aber Clark Kent.
Jetzt kleiner Spoiler. Superman hat eine kleine Tochter. Philipp, was sagst du als Superman-Experte dazu?
Ja, das kann schon mal passieren mit dem Bienchen und Blümchen.
Ich glaube, die sind sogar verheiratet.
Lois Lane und Clark Kent?
Nein, der Zwilling.
Ach so, bestimmt.
Welcher war das eigentlich? Kennst du die beiden zusammen?
Ja, ja.
Ist der eine hübscher als der andere? Sind die beide Anwälte eigentlich?
Selbstverständlich ist der Anwalt wesentlich hübscher als der Kleinkünstler.
Oh, das hat mich wieder mitten ins Herz getroffen. Die Kleinkunst. Die kleinen Kunden.
Okay, um mal zuzuhören, es gab auch Buchvorlage, beispielsweise die waren schon letztes Jahr da, Thorsten Loh dabei, mit seinem Horrorvorlag und auch mit ihm habe ich ein kleines Interview geführt, das werden wir jetzt mal kurz einspielen.
Ich bin hier auf der Comic-Con und habe dieses Mal einen ganz interessanten Gast bei mir, nämlich den Thorsten Loh vom Verlag Thorsten Loh, der eigentlich ganz klassische Bücher rausbringt. Und da wollte ich ihn natürlich fragen, ob das auf einer Comic-Con, die sich ja mehr so mit Popkultur und natürlich auch Comics beschäftigt, überhaupt Anklang findet.
Ja, also wir waren ja schon letztes Jahr auf der Comic-Con und haben da festgestellt, dass die Leute, die Comics lesen, durchaus auch in der Lage sind, echte Bücher zu lesen. Wir machen halt die ganzen Sprechphasen nach innen und die Zeichnung machen wir oben drauf. Das passt schon. Also auch Comicleser finden an unserem Stand etwas sehr Interessantes. Außerdem haben wir ja auch die drei HP Lovecraft-Comics, die hier sehr gefragt sind.
Da hast du gleich ein super gutes Stichwort gesagt, weil es soll ja die Comicreihe fortgesetzt werden. Wann geht's denn weiter? Ich bin schon ganz gespannt, weil zugegeben, ich bin ein recht großer Fan.
Ja, die Comicreihe wird auf jeden Fall fortgesetzt. Die Zeichnerin ist dran, also es wird... Der vierte Band wird von der Stefanie Hammes gestaltet, die auch den ersten Band gemacht hat. Und sie macht eine komplette Geschichte. Also dieser Band wird nur eine Geschichte enthalten, eine große Geschichte. Deswegen dauert es auch etwas länger. Aber wir werden vorneweg noch etwas anderes machen. Und zwar setzen wir aktuell mit Detlef Klever, den Zeichner, der den dritten H.P. Lovecraft-Comic umgesetzt hat, setzen wir die Dampfmaschinen und rauchenden Colt als Dreiteiler um. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also ich glaube, das könnte dir auch gefallen.
Okay, so, wir haben ja nun heute schon Sonntag. Die Gretchenfrage, lohnt es sich für dich, also aus deiner Sicht, für einen klassischen Verlag auf der Comic-Con aufzuschlagen?
Also für mich hat es sich gelohnt, lohnt es sich definitiv. Nächstes Jahr werde ich breiter werden, aber nur am Stand, am Verlagsstand, nicht in Körperbreite. Da versuche ich nach wie vor eher zu reduzieren.
Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Das war aber doch jetzt noch nicht alles.
Beispielsweise war auch der Arunia Verlag da, die diesen wunderbaren Claim haben, Bücher, die mit Herzblut geschrieben wurden. Das klingt echt schön.
Und die sind nicht spezialisiert auf Vampirromane.
Nee, nee.
Sondern in erster Linie eine optimistische Science-Fiction.
Hm.
Die versuchen auch genreübergreifend Leser zu gewinnen, ne?
Ja.
Fantasy ist auch dabei. Und wir haben länger mit den beiden gesprochen, mit Autor und Verlegerin. Ich habe mich auch dann, wir hatten ein regelrechtes Star Wars, kein Star Wars Kampfgespräch. Da ging es um die Deutungshoheit.
Und wer hat denn gewonnen?
Die Hammertante.
Echt?
Wie, du weißt schon, wie heißt sie nochmal, die Hammertante? Der Guido hat doch auch eine Romanereihe geschrieben über Frauen mit ordentlich Power in der Buchse und mit einem Riesenhammer. Die haben wir auch gesehen.
Ach, du meinst, wie die Hammerreihe heißt?
Ja.
Moment. Ich hab's doch das hier bei mir liegen.
Die war tatsächlich auch da, so eine Art Laura Croft, die ihre Pistolen vergessen hat und stattdessen...
Hammer und Söckchen.
Da, also ein humorvolles...
Von Guido Krein.
Genau. Und da gibt's ordentlich, wie sagt man, die Braut haut aufs Auge oder ins Auge. Ja.
Ja, mit lila oder pinken Haaren, einem riesengroßen Hammer, leicht bekleidet.
Ja.
Aber so liefen die meisten Cosplayer rum, also ist dir gar nicht dran aufgefallen.
Ja, da muss man sich schon anstrengen, um da aufzufallen.
Wir haben auch ein paar Comic-Verlage abgegrast. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, ein Stand, an dem wir uns auch länger aufgehalten haben, das war von The Next Art. Das war so eine Gruppe eigentlich von Autoren, von Comic-Autoren und Zeichnern.
Mhm.
Da haben wir uns den Sebastian Trevniok angeguckt mit seiner Tank-Reihe, ne?
Ja.
Wirst du auch im Blog besprechen?
Ne? Weiß ich noch nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall in der passenden Podcast-Folge besprechen. Okay. Aber ich kann schon mal spoilern, die ist echt gut.
Und ein echter Ersatz für den Ausfall mit Chuck Norris war ja dann der Sascha Dörp.
Der so ein bisschen aussieht wie, ja, wie
er sieht aus,
Chuck Norris mit Trucker-Cap.
Er sieht so ein bisschen aus wie Kurt Russell in diesem Film Big Trouble in Little China. Also wirklich, der ist richtig, da sind die 80er noch lebendig in ihrer dreckigsten Form. Also er war gewaschen, ganz klar. Ein sehr sympathischer Geselle.
Im Gegensatz zu uns.
Ja, also der hat gleich mehrere Comic-Reihen vorgestellt, der macht... ziemlich viel, auch der macht auch Dailies. Man, von allen Comic-Künstlern von dem Verlag kann man auch Comics online lesen. Dann haben wir noch die Hock-Comics von dem Olaf.
Vom Heinz-Olaf Klöppe.
Genau. Besprechen wir die heute noch?
Ja, wir können sie gleich jetzt besprechen.
Ja, genau. Also den Olaf konnten wir da auch sprechen und Philipp konnte sich nicht nehmen lassen, auch gleich zuzugreifen.
So ist es. Ich habe ganz schön viel Geld wieder ausgegeben. Einmal für das Essen, was schweineteuer war, und für sehr viele Comics und Bücher. Also auch diesen Monat kann ich mir wieder kein Fleisch leisten. Um den Witz von der letzten Folge aufzugreifen. Aber ich denke, das soll es erstmal gewesen sein von der Comic-Con Germany in Stuttgart. Und wir gehen zur Medienschau und passenderweise zu diesem Comic, den ich dort gekauft habe, oder einer Comic-Reihe, die heißt Touch. Und ist eine deutsche Indie-Comic-Reihe, wie gesagt, von Heinz-Olaf Klöppel, HOK-Comics oder Hock-Comics, wer weiß. Das ist eine Action-Mystery-Krimi-Reihe, die besteht bisher aus 3 Heften, enthält 2 abgeschlossene Kriminalfälle und den Beginn eines größeren Metaplots. Und sie gibt es auf Deutsch und Englisch. Und die Geschichte ist von der Polizistin Jona Maza oder Maza, ich weiß es nicht. Die hat so eine ganz spezielle Fähigkeit, nämlich, wenn sie irgendwas mit ihrer bloßen Haut berührt, also quasi untouched, dann sieht sie die Emotionen der anderen Menschen, die es vorher berührt haben.
Aber retrospektiv auch.
Retrospektiv.
Sie kann in Räume gehen und kann durch ihre Empathiefähigkeit oder wie, ne?
Genau, sozusagen, wenn sie die Mordwaffe anfasst, dann sieht sie, wer die Mordwaffe in das Opfer gerammt hat.
Naja, so deutlich nicht. Es gibt schon Verzerrungen. Ne?
Aber es geht schon in die Richtung.
Ja, jetzt ist Philipp ja, um das mal vorwegzunehmen, wir werden ja noch nachher auf die typischen Sherlock Holmes Traits kommen. Mhm. Jetzt ist unser Filippo hier ja auch ein sehr strenger Rationalist und der fordert immer eine verlässlich feste Welt mit naturwissenschaftlicher Ordnung. Und alles, was über die üblichen 6 Sinne hinausgeht, welche waren das nochmal, findet er ein bisschen haarsträubend. Deswegen verwundert es wahrscheinlich unsere Hörer umso mehr, dass du einen Podcast mit dem Channel-Medium von Lady Diana machst.
Genau, im ersten Band ist noch so ein bisschen Figureneinführung und da geht es um einen ganz normalen, Anführungszeichen, Mordfall. Im zweiten und dritten Band gibt es dann einen übergreifenden Handlungsbogen über Technologiediebstahl. Mir hat die Kolorierung sehr gut gefallen, die reißt so ein bisschen den einfachen Zeichenstil raus. Aber ich bin gerade von den Gesichtern nicht so der Fan von, aber vielleicht findest du das total toll.
Du hast den reinen Stil, der gestalterischen Stil, du hast gesagt, das schaut sich so ein bisschen so an wie so eine RTL-Serie.
Nee, nicht den gestalterischen Stil.
Nicht die Gestaltung? Nee.
Pass auf, ich habe das so formuliert.
Ich finde, rein optisch erinnert mich das total an so ein Reality oder an so eine Krimiserie.
Also, was ich damit gemeint habe, und das, auch wenn das jetzt so klingt, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern es ist einfach nur mein Eindruck. Das wirkt so ein bisschen, als gäbe es so eine typische US-Mystery-Serie, keine Ahnung, Ghost Whisperer oder sowas. Und RTL hätte das gesehen, hätte gesagt, hey, wir hauen da ordentlich Budget rein und machen unsere eigene deutsche Serie da draus. Das fühlt sich so richtig deutsch an, auch wenn es auf Englisch rauskommt und auch mit internationalen Koloristen gearbeitet wird. Das trieft einfach vor Deutschheit. Wir hatten das schon bei Liga der deutschen Helden damals.
Ja, also als du mir das vorweg gesagt hast, was dein erster Eindruck
war. Darf ich das aber nicht vorher sagen.
Ich fand das spannend, weil ich habe erst ja danach die Comics gelesen. Und wenn ich jetzt nicht das Bildmaterial hätte, sondern nur die Textebene. Erstmal fällt mir auf, dass die Fälle wirklich gut gebaut sind. Also dass der Text, das ist so, mich hat das interessiert. Also ich wollte wissen, wie geht diese Geschichte weiter. Wahrscheinlich auch im Gegensatz zu dir fand ich auch den Charakter mit seiner Fähigkeit, das wird ja mehr so hintenrum eingeführt. Also du musst selbst drauf kommen, es wird dir nicht erzählt, du bist von einer radioaktiven Spinne gebissen worden und seitdem fühlst du dich wie in einem Netz gefangen. Ne? Sondern die macht ja auch alles dagegen. Das ist die Auseinandersetzung mit ihrer Fähigkeit ist ja auch da. Also die stellt sich dann immer auf den Balkon nach draußen, damit sie mal nichts fühlen kann. Ne? Und nicht immer. Mich hat eher diese Fähigkeit daran erinnert aus der Science-Fiction-Serie Firefly. Da gab es doch dieses Mädel, die war auch so dünnhäutig und konnte quasi. Hatte Foreshadowings und konnte Gefühle aus der Vergangenheit so fühlen. Ne? Wie gesagt, ich konnte das jetzt nicht teilen. Also, dass du gesagt hast, als Krimi funktioniert das deswegen wahrscheinlich nicht so gut, weil die Fälle werden auf irrationale Art häufig gelöst. Das ist dann die Superfähigkeit von ihr halt, ne? Die ein kurzes Ende der Geschichte herbeiführen können. Ne? Die Deutschheit, meinst du tatsächlich, dass man, das ist so dieses typische hölzerne Nachahmen, oder was meinst du? So wie im Fußball.
Ja.
So, ey, wir sind jetzt auch in Brasilien. Oder sowas.
Ja, genau. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es die Serie wesentlich länger geht, als Firefly gelaufen ist. Es sind immer 28 Seiten, je nachdem, was man für eine Comic-Variante sich kauft, ist man so ungefähr ab 5 Euro dabei. Es gibt auch wieder diese 15 Euro Variant-Covers und so, was halt die Fans so alle mögen. Und man kann sich ein Online-Abo abschließen, da zahlt man 1 Euro pro Monat und bekommt dann jeden Tag ein HD-Panel zum Angucken.
Das fand ich irgendwie cool.
Das ist echt cool.
Diese Vermarktungsstrategie, dass du quasi einen Film, dir kaufst einen Film in Stücken.
Ja. Wir sind quasi Technologie-Spitzenreiter.
Das Schöne daran ist, man kann ja dann schon auch schauen, wie es weitergeht. Eigentlich ist es schade, dass sich das kommerziell noch nicht, dass es noch nicht funktioniert.
Aber es wurde zumindest auch über, ich glaube, es war auch Kickstarter finanziert.
Und auch, ich glaube, eine Menge Verlage unterstützen auch alle Künstler von The Next Art, glaube ich, ein bisschen. Also, so dass man hoffen kann, es läuft weiter. Aber eigentlich die Veröffentlichungsintervalle müssten halt sehr viel kürzer sein. Also ich jetzt nach den 3 Heften habe ich gedacht, hast du nicht 4 gekauft? War das nicht 4? Aber das 4. kommt noch gar nicht, ne?
Nein, ich habe bei Tank schon mal 4 Hefte gekauft.
Ach so, okay.
Naja, das ist schon mal unsere erste Medienschau gewesen.
Aber du hast jetzt auch gar nicht, du hast jetzt noch gar nicht eine von deinen Noten vergeben. Gut ist ja nicht schlecht. Kann man sich mal gönnen. Oder... Was ist das für dich?
Ich glaube, ich möchte noch abwarten, wie es weitergeht, bevor ich eine abschließende Meinung abgebe. Ich bin mir noch zu unsicher.
Aber du möchtest weiterlesen.
Ich möchte weiterlesen.
Ich verstehe schon, dass die Zeichnungen haben manchmal so, die haben so eine Steifheit, ne? Mhm. Oder es schwankt, ne? Das schwankt.
Ja. Wenn wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir versprechen, wir kommen noch mal drauf zurück in einer der kommenden Folgen, wenn mal der 4. Band da ist. Jetzt haben wir noch einen Kriminalfall mit übernatürlichen Elementen. Und zwar geht es um den Krimi-Roman Mörderspiel. Und es ist deswegen übernatürlich, weil der eigentlich erst am 3. September rauskommt, aber ich quasi aus der Zukunft schon ihn mir geholt habe, um ihn zu lesen.
Ich habe das schon vorgelesen bekommen.
Stimmt, der wurde auf der... Aber ich habe den kompletten Roman schon gelesen und nicht nur bei der Lesung auf der Comic-Con.
Ich habe eh nichts verstanden, das war so laut auf der Comic-Con.
Ja, das war so ein Nachteil. Es war sehr schön, dass es eine Leseecke gab oder so eine Lesebühne, aber da die irgendwie direkt neben dem Hauptgang war, war das jetzt...
Ich sehe das da immer, ne?
Genau. Also, Mörderspiel ist ein Lab-Krimi von Daniela Beck, der am 3. September rauskommt und ich habe ihn schon gelesen. Es geht um eine junge Frau, die heißt Lilly, die wird von ihrem Freund auf einen 60er-Jahre-Krimi-Lab mitgenommen, obwohl sie davon überhaupt keine Ahnung hat. Und bald vermischen sich Realität und Fiktion der Figur. Und das Schöne daran ist, jedes Kapitel hat einen Perspektivwechsel zwischen In-Time und Out-Time. Der Kriminalfall an sich erinnert vom Setting, vom Aufbau, von der Dramatik an so einen typischen Edgar Wallace oder Agatha Christie-Krimi. Also ein reiches Haus, es gibt Familiengeheimnisse, Geheimgänge, was alles dazugehört. Das ist sehr solide, aber jetzt nicht mega spektakulär. Es wird lesenswert durch die zweite Ebene der Hauptfigur, welche das Lab-Geschehen sehr distanziert und manchmal auch ironisch kommentiert. Und das macht die Figur glaubwürdig und nahbar. Und gerade für mich, der ich genau in derselben Situation schon mal war, dass damals meine Ex-Freundin voll auf Lab stand und ich fand das nicht ganz so geil. Ich kann mich da gut in diese Figur reinversetzen. Ich jetzt ganz viel dazu sage noch zu diesem Buch. Lassen wir doch einfach mal die Autorin selber sprechen. Die habe ich nämlich auch auf der Messe interviewt.
Hallo, ich bin die Dani und ich bin seit 16 Jahren Rollenspieler. Und ich habe mich immer darüber gewundert, warum es eigentlich keine Bücher zu diesem Hobby gibt, weil es einfach so viele unglaublich gute Geschichten hergibt. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt einfach endlich mal ändern.
Worum geht's denn und wie heißt überhaupt dein Roman?
Mein Roman heißt Mörderspiel und es geht um eine junge Frau namens Lilly, die mit Rollenspielen eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Aber Lilly hat nun mal einen Freund, der begeisterter Rollenspieler ist, also fährt sie halt dann doch notgedrungen mal mit und dann passieren viele mysteriöse Dinge.
War es dabei schwierig, dass ein Teil der Geschichte halt In-Time ist, ein Teil der Geschichte Out-Time, die Geschichte so zu gestalten oder ging das ganz von alleine?
Es ging eigentlich ziemlich gut, also ich habe es dann ganz klar unterteilt. Es gibt einfach eine Reihe von Kapiteln, die aus der In-Time und eine andere Reihe, die aus der Out-Time-Sicht geschrieben ist. Das Schwierigste war es eigentlich, das so hinzukriegen, dass es sich von der Story einigermaßen abwechselt und dass beides gleichmäßig vertreten ist.
Wo wir gerade beim Geschichtenschreiben sind, wie schreibt man eigentlich eine Kriminalgeschichte? Also, um meine Frage zu konkretisieren, überlegst du dir zum Beispiel zuerst, wer der Mörder ist oder schreibst du einfach drauf los und irgendwie dann im Verlauf der Geschichte merkst du dann, der wäre ideal als Mörder?
Also ich habe es so gemacht, dass ich mir erstmal überlegt habe, was ursprünglich passiert ist. Dann habe ich mir überlegt, welche Hinweise man finden müsste, um drauf zu kommen. Und dann habe ich mir einfach eine Liste gemacht, was in der Reihenfolge ungefähr im Roman passieren müsste und habe dementsprechend mir für jedes Kapitel eine Notiz gemacht, welche entscheidende Sache drin vorkommen sollte und habe dann danach erst die Kapitel entsprechend geschrieben.
Ah, okay. Und hast du auch schon mal zum Beispiel Rollenspielabenteuer geschrieben, die in Richtung Detektiv gehen?
Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal eins gemeistert, das hatte ich aber nicht selber geschrieben. Nein, ich hatte mal ein Fantasy-Abenteuer geschrieben, aber ich bin eigentlich mehr der Spieler als der Meister. Also ich meistere höchstens mal alle Jubeljahre, das kommt ja selten vor.
Und hättest du zuletzt für andere Autoren, egal ob für Romane oder auch für Rollenspielabenteuer, ein paar Tipps und Tricks, wie man einen richtig schönen Detektivplot zusammenschraubt?
Das ist jetzt echt schwierig. Also ich fand die Idee, dass man sich einfach vorher aufschreibt, auf was das Ganze hinauslaufen soll und schon grob weiß, in welche Richtung man schreibt, ziemlich gut, weil man da nicht mitten in der Mitte hängen bleibt und nicht mehr weiter weiß und dann vielleicht aufgibt, sondern dann auch immer die Motivation hat, das Ganze auch zu Ende zu bringen.
Okay, vielen Dank. Dann ein bisschen Werbung darf noch sein. Sag noch mal, wie dein Buch heißt und wann es rauskommt.
Es heißt Mörderspiel und erscheint am 23. Juli als E-Book und am 3. September als gedrucktes Buch.
Vielen Dank für das Interview.
So, jetzt ist das ja mit dem Zweitthema im Krimi. Also das, es gibt die Hauptstory und dann wird da noch sowas reingeschmuggelt. Das ist ja eigentlich schon fast ein Standard, ne? Dass du nebenher irgendwie was übers Teppich knüpfen, Schach, Molekularbiologie oder Bondage-Techniken beigebracht bekommst. Also ich empfinde das ja schon fast als lästig. Das ist ja so, wenn ich sowas haben will, dann kaufe ich mir doch so ein typisches Allgemeinbildung für alle Buch. Ist das aufdringlich jetzt in dem Roman oder?
Nein, ich finde das nicht. Also es wird mit ein paar Begrifflichkeiten um sich geworfen, aber es gibt zum Beispiel auch hinten im Buch so eine Erklärung, was das alles bedeutet. Ich habe natürlich ein bisschen einen Rollenspiel-Hintergrund und kannte mich deswegen gut aus, gerade mit In-Time und Out-Time. Aber ich muss sagen, es war jetzt so geschrieben, so allgemein geschrieben, auch wenn jemand überhaupt keine Ahnung damit hat, versteht man das sehr gut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das, wenn man überhaupt keinen Hintergrund hat, sogar noch besser verstehen würde, den Krimi an sich, weil man halt auch mit dieser Unbedarftheit hier herangeht, mit der die Hauptfigur herangeht.
Also das heißt, wenn du so szenefremd bist, dann überprüfst du vielleicht auch nicht so sehr streng. Und andererseits ist ja Fantasy-Rollenspiel inzwischen so in der Mitte der Gesellschaft, wie man so sagt, angekommen, ne? Dass man das schon mal gehört hat, den Begriff LARP, und vielleicht auch gerne wissen möchte, was da los ist. Kann das passieren, dass man sich verliebt?
Durchaus. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der das Buch gelesen hat, schon mal Bock hat, auch selber sowas zu machen. Ich meine, gerade so Krimi-Dinner oder so Mini-Krimi-Lab-Spiele sind jetzt gerade unglaublich populär.
Und ist das sowas wie Exit? So, man wird eingesperrt mit Leuten und muss dann Noten geben und sowas?
Aber in Verkleidung, genau. Und ich kann mir auch durch das vorstellen, wenn jemand, der unbedarft ist, aber sich generell mit der Materie anfreunden kann, dass das eventuell der letzte Stein des Anstoßes sein könnte, das mal selber auszuprobieren. Du hast ja gerade gesagt, du bist nicht so der Fan von Krimis, die noch eine Bildungsebene haben, in Anführungszeichen.
Oder nee, eine aufdringliche.
Eine aufdringliche Bildungsebene. Und da habe ich jetzt das perfekte Buch für dich, nämlich Schleier aus Schnee von Thomas Michalski. Könnte dem einen oder anderen Podcast-Hörer was sagen, denn er ist ein doch sehr berühmter Rollenspiel-Podcaster. Das ist nämlich ein richtig klassischer, bodenständiger Regionalkriminalroman. Klassisch im Sinne von, es passiert ein Mord, das Ermittlerduo ermittelt langsam, setzt diese Puzzleteile zusammen und am Ende weiß man, wer der Mörder ist. Der Inhalt, es geht um eine tote Jungakademikerin, die in einer einsamen Waldhütte aufgefunden wird. Sie ist tot, der Laptop ist geklaut. Und die Geschichte konzentriert sich einfach nur auf die Protagonisten.
Und auf das Rätsel.
Und auf das Rätsel, genau. Es gibt einen eigensinnigen Kommissar, es gibt einen ambitionierten Lokaljournalist, die ermitteln erst unabhängig voneinander, irgendwann tun sie sich zusammenschließen, der Mörder wird gefunden, dahinter steckt dann noch ein bisschen Vetternwirtschaft und Korruption, dass dann die ganze Region in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, wenn das alles aufliegt. Das ist wirklich unterhaltsam. Die wichtigen Figuren sind gut ausgearbeitet. Es ist eine sehr gute Charakterchemie. Ich habe damals zu dem Autor Thomas Michalski gesagt, das könnte eigentlich eine richtig, richtig gute Reihe werden. Und er hat wirklich gesagt, es soll eine Trilogie werden. Die weiteren Bände heißen Kleid aus Tränen und Mantel aus Staub und kommen hoffentlich bald raus. Das ist wirklich gut. Er hat einen sehr flüssigen Schreibstil. Die Beschreibungen sind unglaublich atmosphärisch. Ich sage immer, es ist Regionalkrimi. Die Region an sich ist nicht genau definiert. Da der Autor aber aus der Eifel kommt und in Aachen gewohnt hat.
Oh, Hängersch ist überall. Mord mit Aussicht.
Man kann sich das sehr gut vorstellen als Eifel-Krimi. 212 Seiten als Book-in-Demand-Taschenbuch für 11 Euro oder 590 als E-Book. Wer wirklich mal richtig gute, klassische Krimikost will, dem sei das wirklich ans Herz gelegt.
Gekauft. Also, hast du dich gesehen? Was mir gerade noch eingefallen ist, Stuttgart, auf einmal wurden wir vom Lärm angezogen wie die Rattenfänger, die Rattenfänger werden ja nicht angezogen.
Wer wird noch die Ratten angezogen? Oder die Kinder.
Wie Magneto von Kryptonit oder wie, ich weiß nicht, wie der Speck vom Eck.
Also, du reitest dich immer tiefer rein.
Ja, also pass auf, ich höre so, ne, auf einmal Romsel, Bomsel, dicke Bühne, dicke PA, wie laufen da hin? Da sitzt da so ein Mädel, wir haben gedacht, was liest sie denn da, ne? Mit ihrem Freund sitzt sie da und erzählt uns so zu Bildern, so Bridget Jones Stories. Haben wir erst gedacht, ne? Ziemlich skeptisch.
Ich erinnere, das war gut.
Ja,
wir
waren El Plateau, haben uns da hingesetzt und was haben wir gelacht? Junge Menschen. Es geht um Katja Klingel und ihren Comic Girls Planning. Ich weiß nicht, es wird der x-te schon sein von den Sachen, die sie veröffentlicht hat, oder ich weiß es nicht. Sah so ein bisschen so aus. Und die macht da so Gesellschaftsgeschichtchen, was junge Mädchen und junge Frauen so alles erleben können, mhm, und mit allen Themen, die dazugehören.
Wann kriegst du denn dein Braten in die Röhre?
Ja, naja, und aber...
Darf sich jeder, der in Franken wohnt, anhören, wenn er mindestens 18 ist?
Genau. Jetzt ist das so.
Wenn er 16 ist.
Das wird verlegt bei Reprodukt. Ich fand die Leseprobe nicht besonders gelungen, die Zusammenstellung, weil das... da kommt nicht so dieser Bridget-Jones-Charme rüber, sondern das rührt so ein bisschen mit dem Zeigefinger in den Feuchtgebieten, wo ich nicht drauf stehe. Ich will keine benutzten Tampons oder irgendwie sowas sehen. Ne? Das war wirklich witzig und ich fand sogar, dass das ist sogar nötig, weil nachdem die Emanzipationsbewegung ja quasi durch die Pay-My-Bill-Mentalität der jungen Frauen heutzutage weggespült wurde...
Wurde sie?
Wurde.
Beim letzten Date musste ich die Rechnung bezahlen, verdammt.
Naja, das, ja, ach so.
Ja, ja,
aber das liegt
ja... Das war nicht gut, du hast mich ermutigt, dahin zu gehen.
Genau, das ist genau der Punkt.
Du bist schuld.
Ich glaube, die Auseinandersetzung ist wichtig, die machen wir nicht an dieser Stelle. Das ersetzt noch keine Gender-Fortbildung, so ein Büchlein von der Dame Klengel. Aber man kann schon mal lachen. Und ihr wisst das, Genderforschung, politische Bildung in Deutschland gibt es kein Geld mehr für. Wir bauen jetzt wieder Mauern überall, damit die Mexikaner nicht zu uns kommen.
Jetzt kommen wir einfach nicht von diesem Comic-Thema los, denn ich habe auch noch einen Krimi-Comic dabei. Den haben wir gekauft in Erlangen beim Comic-Salon und der hat mich tatsächlich begeistert. Und zwar Grundkursmord vom Buddelfisch Verlag. Das ist meine persönliche Entdeckung vom Erlanger Comic-Salon. Das ist ein zweibändiger, sehr realistischer Comic über die Arbeit der Kieler Polizisten Tanja und Christian. Die werden eigentlich wegen Randalen zur Uni gerufen. Stattdessen entdecken sie aber eine Leiche. Weil die Kripo so ein bisschen überlastet ist, werden sie quasi mit der Laufarbeit betreut. Und die Geschichte ist einfach wirklich authentisch. Man merkt, dass die Autorin wirklich Ahnung hat. Die schmeißt auch mit so Abkürzungen und Fachbegriffen um sich, die aber zum Glück alle erklärt werden, hinten im Buch. Und auch der Spannungsbogen ist aber sehr realistisch. Das heißt, er ist etwas flacher als zum Beispiel bei dem typischen Tatort, weil die beiden Polizisten halt die ganze Zeit Zeugen befragen. Aber die wirklichen Ermittlungserfolge werden von der Forensik und von der Computertechnik...
Ist das nicht schon Spoiler?
Wieso? Nein.
Nicht?
Nö, das ist doch kein Spoiler.
Ach, das stimmt. Das, ne, ist ja also eigentlich Teil von diesem nüchternen...
Das ist das Nüchterne. Weißt du, die machen die ganze Laufarbeit und dadurch erfährst du als Leser schon so ein paar Hintergründe zum Opfer. Aber was dann wirklich dazu führt, dass der Mörder festgenommen wird, das machen halt die Techniker und die Forensiker.
Genau. Und das ist so ein bisschen wie bei der Chronik eines angekündigten Todes. Man weiß zwar, dass die ganze Fall nicht besonders spektakulär ist, aber das Erzählte ist trotzdem
spannend. Ja, genau. Es gibt zudem noch eine heimliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Polizisten. Die stört jetzt nicht weiter, aber mich persönlich hat sie auch nicht bereichert. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, hier wurde ein bisschen gekürzt. Im ersten Band gibt es hinten ein Interview mit der Autorin und Zeichnerin, die sagt, es wären 7 Kapitel insgesamt. Am Ende sind 6 Kapitel geworden. Ich kann mir durchaus vorstellen, da wurde ein bisschen bei der Liebesgeschichte weggestrichen, was jetzt auch nicht schade ist. Es ist schön, dass sie sich lieben, aber wenn ich einen Grundkurs Mord lese, dann will ich ja wegen dem Mord und nicht wegen der heimlichen Liebesgeschichte zwischen Tanja und Christian.
Ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube, dass viele Fans gerade das auf dem Schirm haben, die Liebesgeschichte. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Nordisch by Nature, so ein bisschen Romantik Kieler Woche. Vielleicht läuft das anders
ab. Es geht auch um die Kieler Woche tatsächlich.
Ja.
Man merkt halt wirklich, die Autorin und Zeichnerin Vanessa Drossel, die steckt ganz tief in der Materie drin. Zum Beispiel war sie Gerichtszeichnerin und Polizeipraktikantin. Sie hat halt echt viel Ahnung. Es lohnt sich einfach wirklich, diese beiden Comic-Büchlein zu lesen. Sind A5 Softcover mit knapp über 100 Seiten und immer auch noch Bonusgeschichte. Kostet jeweils 7,50 Euro. Wie gesagt, meine Entdeckung im Comic Salon Erlangen möchte ich jedem ans Herz legen.
Ja. Ein unauffälliger Comic, eine unauffällige Person auch, die Vanessa, so, ne? Also drängt sich nicht in den Vordergrund.
Aber sehr nett.
Und wird deswegen vielleicht auch manchmal übersehen und dann liefert die da so ein Ding ab, nebenberuflich. Ist schön aufgemacht.
Sehr schön.
Ne? Und ich fand auch, ich persönlich liebe ja auch rohe Zeichnungen. Die sind ja dann alle koloriert. Ich finde ja diesen Schwarz-Weiß-Stil sogar noch reizvoller. Ja. Willst du noch Schluss aus? Hast du. Du hast alles. Schluss.
Ich habe alles und ich war...
Der Fall ist geklärt.
Genau, der Fall ist geklärt.
Ich persönlich, wenn ich Krimis gucke, was nicht so häufig vorkommt, da bin ich ja jetzt nicht so begeistert von diesen typisch amerikanischen Serien, weil die meistens sehr brutal sind. Und ich brauche nicht immer 5 Minuten Schwenk auf eine Leiche mit aller Versehrtheit und nässenden Ödemen und so, das ist nicht so meins. Deswegen habe ich mir so eine englische Serie angeguckt, Death in Paradise. Eine BBC-Serie, in der Hauptrolle in den ersten beiden Staffeln Ben Miller, also nicht Ben Stiller, nicht verwechseln, Ben Miller.
Das Meine Damen und Herren, das war der schlechte Witz der Podcast-Folge. Ab jetzt wird's besser.
Wieso, war gar kein Witz. Ich sag das nur deshalb, Ben Miller ist vielleicht einigen bekannt aus Johnny English, erster Teil, da spielt er Buff, den Assistenten. Ich weiß, Johnny English magst du nicht.
Das habe ich nie behauptet, dass ich es nicht
dieser,
mag.
Dieser Detektiv wird dir gefallen. Es ist ein englischer Inspektor, der wird, man weiß nicht genau, strafversetzt auf eine karibische Insel, St. Marie. Das ist auf Guadeloupe, glaube ich, gedreht. Und ein schönes Setting für triefig, schweißig, nasse Haut, von der es auch eine Menge zu sehen gibt. Nur dieser typisch englische, etwas überspitzt englische, fast an Mr. Bean gemahnende Mann ist im Vollanzug am Strand unterwegs, bei, weiß nicht, 50 Grad im Schatten. Und ist halt der so ein richtig schöner englischer Stoiker-Gentleman und versucht das, also die Kontenance zu wahren. Dieser Inspektor Poole löst auf klassische Art seine Fälle, wie man das von Agatha Christie oder Edgar Wallace-Geschichten oder halt auch Sherlock Holmes kennt. Also es ist jemand, der vor allen Dingen die typischen Krimi-Traits hat. Er sucht nach dem Motiv des Täters, nach dem Mittel und der Gelegenheit. Gerade die ersten beiden Staffeln sind meiner Meinung nach eigentlich ein Must. Inzwischen hat die Serie auch schon Fans gewonnen. Ich glaube, ich habe die das erste Mal vor 3 Jahren oder so gesehen. Da war das, war die noch sehr ein Underdog, aber inzwischen gibt es schon viele Liebhaber. Was mich damals erschreckt hat, war der schnelle Serientod von Inspektor Poole. Der wird dann adäquat ersetzt durch, kennst du noch aus Tatsächlich Liebe, Colin Frizzell da, diesen Typen, der doch so ein Nerd-Typ, der fest davon überzeugt ist, dass er super sexy ist und dass, wenn er nach Amerika geht, alle sich auf ihn stürzen werden und das wird dann wahr. Also ein Film, den du dir unbedingt mal zu Weihnachten wieder angucken solltest.
Mal gucken.
Naja, der ist auf einmal dann der Inspektor und dann in der nächsten Staffel ist es wieder ein neuer. Aber ich habe gehört zumindest, durchgehend bleibt die Qualität hoch.
Okay.
Und man schaut es weiter. Ich habe dann irgendwann nicht mehr weiter.
Wir kommen jetzt mit ganz großen Schritten zum eigentlichen Thema, nämlich Sherlock Holmes.
Arthur Conan Doyle. 50 Kurzgeschichten, 4 Meter lange, längere Storys über den Meister Detektiv Baker Street 222C. Falsche Hausnummer.
B. 221B.
Eigentlich sollte das ja jetzt das Hörerquiz werden.
Ach so. Ich dachte, du hast den E-Bubi wieder reden lassen.
Kommen wir zu unseren Sherlockiaden.
Darf ich jetzt?
Ja.
Unterbrichst du mich wieder oder kann ich wirklich erzählen?
Kann ich nicht versprechen.
Du Kind, du. Du bist so alt und noch so ein Kind. Okay, also, Sherlock Holmes ist ein 1886 vom britischen Schriftsteller Arthur Conan Doyle, geschaffener Ermittler, so eine Kunstfigur, die in seinem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielenden Roman als Detektiv agiert und Fälle löst. In der Kriminalliteratur ist er von besonderer Bedeutung, weil das erste Mal so forensische Arbeitsmethoden und detailgenaue Beobachtungen und nüchterne Schlussfolgerungen in Geschichten gepackt hat.
Also da muss ich ja Einspruch.
Bitte tu das.
Wie du immer sagst, Einspruch. Edgar Allan Poe hat mit Sicherheit schon die Vorlage dafür mit, wie hieß er noch? Auguste Dupin? Debussy? Ich weiß nicht. Der hat das auch schon alles gekonnt. Also vielleicht nicht ein bisschen abgedrehter, aber.
Und trotzdem ist Sherlock das Symbol und der Stereotyp eines analytisch-rationalen Denkers und nicht dein komischer Dupin.
Keine Ahnung.
Jedenfalls, die Themen in den Geschichten sind recht breit gefächert. Es geht um zwischenmenschliche Probleme zwischen den Gesellschaftsschichten. Es gibt geheime Organisationen, kriminelle Bünde, Kryptogramme, Diebstähle. Alles, was man für einen richtig, richtig guten, spannenden Krimi braucht.
Aber was Sherlock Holmes nicht erfunden hat, ist der Trick mit der Taschenlampe. Du legst dich so auf den Boden und die Taschenlampe, meine ich, und dann kannst du im Staub vielleicht da das sehen, was hier rausgefallen ist, deine Kontaktlinse oder sowas. Das hat Sherlock Holmes nicht erfunden, das Wiederauffinden der Kontaktlinse. Was denn? Stimmt doch!
Okay. Dass in den meisten Geschichten ein anspruchsvolles Rätsel oder ein Verbrechen im Vordergrund steht, muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht erzählen. Auch nicht, dass Dr. Watson fast immer seine Begleitperson ist. Das ist ein enger Freund und auch zeitweiliger Mitbewohner des Detektivs, dem auch oft, aber nicht immer, die Rolle des Chronisten zufällt. Aber es ist eine schöne Überleitung zu einem Comic. Wir kommen echt nicht von den Comics los.
Ja.
Und zwar Dr. Watson vom Splitter Verlag. Das ist der neueste Ableger der Splitter Double Comic Reihe rund um Sherlock Holmes. Die Bände zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie oft eine sehr ungewöhnliche Interpretation der Sherlock-Holmes-Figuren bieten. Beispielsweise gab es das Xulu-Crossover Die Moriarty-Chroniken, wo der Erzfeind von Sherlock plötzlich zum Superhelden und Weltenretter wurde.
Ja, so eine Art der Revision von so Sherlock-Holmes-Fällen dürfte ja nicht jeder Holmesy jetzt so vergnüglich finden, ne?
Ja, genau. Ich glaube, tatsächlich, Dr. Watson wird niemand vergnüglich finden.
Was? Also, ich finde, Sherlock Holmes wurde ja schon in der Vergangenheit einiges an Radikalität zugetraut und das macht das Autorenpaar oder Zeichner-Autorenpaar auch wieder. Da werden Leichen geboxt. Das haben zwar andere auch schon gemacht. Tony Westermeier in seinem Sherlock Holmes-Roman hat zum Beispiel auch Sherlock Holmes schon so Jack the Ripper-mäßig Leichen sezieren lassen. Mhm. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du auf dieses sehr aburteilende. Ja, okay. Das ist ja eine Todesstrafe hier.
Ganz kurz zur Story.
Ja.
1891 stürzt Sherlock Holmes bei den Reichenbachfällen in den Tod. Die Leiche von ihm wird aber nie gefunden. Und sein treuer Gefolgsmann Dr. Watson steigert sich dann in diesen Wahn, dass sein Erzfeind Moriarty die Leiche entführt hat, ermittelt selber und findet tatsächlich heraus, dass Sherlocks Leichnam von orientalischen Mystikern quasi gefangen gehalten wird, damit die Seele nicht entfleuchen kann und Ruhe findet. Dr. Watson wird dabei gefangen genommen und wird zurück nach Afghanistan verschleppt, wo er schon mal im Krieg war und wo er sich dann seiner Vergangenheit stellen muss. Der Comic spielt auf zwei Zeitebenen, einmal halt 1891 mit Dr. Watsons Ermittlungen und dann gibt es noch eine Zeitebene, wo er seine Kriegserlebnisse als junger Soldat in Afghanistan verarbeitet. Der Autor Stefane Bettbeder, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen.
Stefan Bettbeder.
Genau. Interpretiert in dieser Geschichte die Figur des Dr. Watsons und seine Beziehung zu Sherlock Holmes und total radikal um, dass echte Fans in Tränen ausbrechen werden und Luftnot bekommen.
Also,
diese. Nein, lass mich noch einen Satz sagen und dann darfst du so viel erzählen, wie du willst.
Ich wollte es ja nur ergänzen, ja.
Ich habe es, glaube ich, mal so schön auf den Punkt gebracht. Wenn Sir Arthur Conan Doyles Detektivgeschichten so eine Religion wäre, dann wäre Dr. Watson pure Blasphemie.
Jetzt verteidigt er hier eine Religion. Also, es ist so, dass diese Erzählstränge, die genannten, du hast das ja in deiner Zusammenfassung nicht auseinandergedröselt. Diese Erzählstränge, die werden ja ineinander verwoben und man weiß zu keinem Zeitpunkt, erst am Schluss, lässt es eine Interpretation zu. Man weiß nicht, welches davon wirklich real ist. Und es wird auch ein Stück weit der Interpretation des Lesers überlassen, wie man da die Versatzstücke zusammenfasst. Sogar so, dass das Ende nochmal nahelegt, nochmal drüber nachzudenken, was habe ich denn gerade gelesen? Also, wobei dann auch deine, das, was dich so abschreckt, dieser esoterische Teil da wird hier, wie war denn das nochmal, das goldene Kind wird, also der Leichnam von Sherlock Holmes wird in der Mitte ja durch diese Meditation dieser komischen Brahmanen da irgendwie festgehalten, wie so eine Dämonenbeschwörung, nur andersrum, halt so eine Art Panzer, damit Sherlock Holmes nicht wiederkehrt oder damit er gar nicht erst richtig ins Jenseits abtauchen kann.
Genau.
Das setzt natürlich einiges an okkultem Wissen voraus, um sowas überhaupt schlucken zu wollen. Jetzt kennst du dich ja mit dem Okkulten nur über Harry Potter aus, eigentlich, ne? Und das war ja auf dem Index der katholischen Kirche. Ich denke mal, das hast du auch nicht bis zum Ende gelesen. Vierte Band, glaube ich, war bei dir Schluss, ne? Jetzt ist das, mich erinnert das mehr, gerade das Schlusskapitel mit seiner Pointe, mehr an so ein therapeutisches Setting mit so einer Familienaufstellung. Auch das habe ich schon mal gesehen. Ich kann mich nicht mehr an diesen Horrorfilm erinnern, wo das tatsächlich so eine drogenabhängige Jugendliche in so ein Haus geschleust wurde, alle möglichen Horrorszenarien erlebt und das Ganze wurde nur inszeniert, damit sie am Ende geheilt da raus, so eine Art extreme Verhaltenstherapie. Ich finde, dieser Comic funktioniert viel besser als zum Beispiel Shutter Island, wo du, wenn du die Pointe weißt, dass das alles so entweder nur ein Hirngespinst ist oder alles inszeniert wurde oder so, ne? Also, und dazu kommt ja noch die Gestaltung. Also es gibt schon eine ganze Menge Kaufwert. Weil komm ich jetzt,
du hast die Zeichnungen sind sehr gefällig, das stimmt.
Ja. Du hast das sehr einseitig. Übrigens, in deinem Blog hast du das sehr viel balancierter dargestellt.
Da war ich noch jung und milde, jetzt bin ich alt und radikalisiert.
Das ist 4 Tage her, glaube
ich. Ne? Nein, das ist schon, ich glaube, 4 Monate her oder so. Oh
ja.
Also es sind 19,80 Euro für 96 Seiten im Hardcover vom Splitter Verlag.
Das ist dein Intimfeind. Jetzt weiß ich's wieder. Dieser Zeichner, du hast.
Oder der Autor.
Der Autor, den hast du, weil er eine deiner Lieblingsserien kaputt gemacht hat. Jetzt kommt's mir nämlich. Möchtest du das gerade nochmal erklären?
Es gibt ebenfalls im Splitter Verlag eine wirklich großartige Comicreihe, eine Miniserie, 4 Teile, Androiden. Wobei jeder Teil eine abgeschlossene Geschichte ist, die von einem anderen Autor geschrieben worden ist. Erster Band großartig, zweiter Band großartig, dritter Band von diesem Bidbidair geschrieben und total grausam, schrecklich, ganz schlimm, ganz schlimm. Er hat die ganze Serie kaputt gemacht mit einem Comic.
Der Moriarty der Comic-Autoren.
Perfekt beschrieben.
Moriarty hier. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass unsere beiden jungen Freunde einen kolossalen und unverzeihlichen Fehler gemacht haben. Dem aufmerksamen Hörer dürfte das nicht entgangen sein. Der aufmerksame Hörer weiß, dass Philipp und Herbert von falschen Tatsachen ausgingen. All ihr Sinnen und Streben ist daher nicht folgerichtig und daher auch nichtig. Wer die wahre Geschichte kennt, möge über die offizielle Facebook-Seite mit mir Kontakt aufnehmen. Eins kann ich schon einmal versprechen, die beiden werden mit diesem Lapsus nicht durchkommen. Ich werde sie zu Kreuze kriechen lassen. Das wird ein Nachspiel haben, falls Sie, lieber Hörer, ebenso ahnungslos wie diese beiden sind. Dann waren meine Worte an Sie Verschwendung. Warten Sie einfach die nächste Folge ab.
Pass auf, ich lehne mich jetzt mal zurück und in meinen Armsessel. Und ich möchte jetzt auch so ein Armsessel-Detektiv sein. Wie der Schlerlock. Ich sehe auch so aus. Erkenne mich mit Opiaten überhaupt nicht aus.
Du siehst doch gar nicht aus.
Nee, ich weiß, bei mir, ich bin ganz anderer Suchttyp. Bei mir wirkt ja schon eine Kartoffel psychoaktiv. Aber trotzdem, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich selber so ein Sherlock-Abenteuer erleben kann? Ohne, dass ich schizophren werden muss. Also, wenn ich es nicht schon...
Es gibt sehr, sehr viele Spiele, Brettspiele, Rollenspiele, Spiele, Comics, in denen man Sherlock Holmes verkörpern kann. Aber um sich erstmal richtig reinzudenken in diese Figur, muss man natürlich erstmal, weil ne, Engländer, einen guten Tee trinken. Passenderweise habe ich einen schön mitgebracht, auch zum Podcasten, und zwar Stimmgold von Herbaria. Das ist so ein Bio-Tee mit wohligem Geschmack, so steht es zumindest drauf.
Philipp war im Reformhaus und er hat's überlebt.
Du hast mich gezwungen, mit reinzugehen. Und mit deiner Mutti, die sehr nett ist. Liebe Grüße an die Mutti vom Herbert.
Wusstest du, dass meine Mutter Reformhaus-Dingsbums gelernt hat?
Echt?
Ja,
das ist ein Beruf?
Die hat selber mal Reformhaus-Dingsbums gelernt.
Nein.
War selber, bevor ich da war und ihr die Zeit gestohlen habe, Reformhaus-Dingsbums.
Cool. Stimmgold ist ein Kräutertee, da sind Lindenblüten, Thymian, Süßholz, schwarze Johannisbeerblätter, Eukalyptus, Salbei, Nelke drin.
Ja, das passt doch gut zu dir. Süßholz, gerade ja, ne? Süßholz passt doch bei dir gut.
Ich finde, die Nelke riecht recht durch. Naja, ich koste einfach mal, wie der Tee schmeckt. Du kannst auch mal trinken. Und dann probieren wir mal.
Ja, erfüllt der einen bestimmten Zweck oder ist das nur zur Entschlackung?
Es heißt Stimmgold. Also ich hoffe, dass dann meine Stimme für den weiteren Podcast-Verlauf wesentlich angenehmer und ohne Ossi-Dialekt klingen wird. Oh, ist ja noch heiß. Wir hätten ihn schon vorbrühen sollen heute früh.
Und ja, jetzt schon. Ja, und jetzt?
Also der Geschmack ist vor allen Dingen heiß. Nein, der schmeckt gut, überraschenderweise.
Aber ich glaube, der typische Engländer, so...
Der mag Earl Grey, ne?
Ja, so schwarzen Tee. Mhm. Ich weiß nicht, ob der jetzt so eine Kräutersoße trinkt.
Ja, doch, schmeckt gut. Ja. Kann man trinken. Ich fühle mich jetzt richtig dafür geeignet, um Sherlock Holmes zu spielen. Wir haben sogar tatsächlich zusammen Sherlock Holmes gespielt letztens, als wir Watson und Holmes gespielt haben. Das ist ein Deduktionskartenspiel für 2 bis 7 Spieler. In dem gibt es 13 Fälle, bei denen man jeweils verschiedene Ortskarten, die vorher ausgelegt werden, besuchen muss, um geheime Informationen zu erhalten. Jeder Fall hat so spezielle Fragen, die man dann beantworten muss, um den Fall zu lösen. Logischerweise, und man besucht halt jede einzelne Karte, oder vielleicht nicht jede, aber die meisten zumindest, um aus den Texten sich die wichtigsten Informationen rauszuschreiben und dann Rückschlüsse zu ziehen und so Zusammenhänge zu verknüpfen. Dabei darf jede Karte nur von einem Spieler gleichzeitig betreten werden, sodass man tatsächlich gegeneinander spielt, was, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, musst du nachher sagen, wie du es findest. Ich fand's okay. Und man kann zum Beispiel andere Spieler sabotieren, indem man zum Beispiel einen Tatort durch die Polizei sperren lässt und dann kann der andere nicht mehr hingehen.
Das heißt, das verzögert aber nur das Unvermeidliche, ne? Also
das stimmt. Ja, ist von...
Das Schlimme ist, man braucht ja wirklich alle Informationen, um dann Sherlock Holmes-mäßig durch die Kombination zu einem Ergebnis zu kommen. Da hilft es mir nicht, den Touch zu haben, ne? Ich versuche das ja immer alternativ zu lösen, statt die Logik zu bedienen. Und das verschafft einem in diesem Spiel keine großen Vorteile. Ebenso wenig wie bei Exit, wie ich festgestellt habe.
Ja. Das ist im Prinzip wie ein Rätselkrimi, was der halt auf verschiedene Karten verteilt ist. Und man muss sich halt immer jedes Mal so was rausschreiben, idealerweise. Oder man kann es sich vielleicht auch merken. Ja, das macht Spaß. Das kostet so ungefähr...
Mehr als ja.
Es macht mehr als ja. Es macht sehr viel Spaß, oder? Ja, ich hatte sehr viel Spaß, du auch. Die Packung wiegt fast 2 Kilo, weil so viele Karten drin sind. Kostet so ungefähr 40 Euro plus minus 10 Euro, je nachdem, wo man es kauft, von Asmodee.
Und weil es kein Schwein haben will, wird es auch mal günstiger angeboten, ne? und dann kann man echtes Schnäppchen machen, ne?
Ganz genau. Und wenn man, so wie du, keine Freunde hast... Dann kann man auch alleine Sherlock Holmes spielen, und zwar mit dem Sherlock Holmes Comic-Spielbuch. Das sind bisher 2 Stück erschienen, nämlich Die 4 Fälle und die Moriarty-Akte. Und das sind Solo-Spielbücher, wie man sie halt auch vom Rollenspielbereich kennt, wo man also was liest und dann steht da, möchtest du nach links gehen, geh auf Seite 5, möchtest du nach rechts gehen, geh auf Seite 20, möchtest du wieder umdrehen, geh auf Seite 22 oder so.
Ich möchte jetzt ein Taschentuch.
Ich habe nur benutzt, das tut mir leid. Und das ist aber in Comicform, das heißt, man muss zwar die Sprechblasen lesen, aber man muss zum Beispiel auf den Bildern auch versteckte Hinweise suchen. Man hat meist 4 bis 6 Verdächtige, die man halt auch befragen muss, wobei man aufpassen muss, dass man keine falschen Fragen stellt oder unhöflich ist, weil die dann irgendwie mauern.
Philipp, das fand ich aber jetzt ganz wichtig, mal so eine Schlüsselqualifikation zu nennen, die in unserer Gesellschaft so oft übersehen wird. Man muss eine Sprechblase lesen. Das ist eine Fähigkeit, die wir doch wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit der öffentlichen Diskussion bringen. Mitten. Naja.
Da muss man die Schauplätze nur suchen, logische Schlüsse ziehen, Indizienketten bilden. Typisch Sherlock Holmes Arbeit halt. Sind eigentlich empfohlen ab 8 Jahren. Das ist aber sehr optimistisch, weil sie sind erstens überraschend schwierig und thematisch teilweise zumindest doch etwas gewalttätiger.
Und man muss Sprechblasen lesen.
Kostet jeweils 14,95 Euro vom Pegasus Verlag, ist im Hardcover. Das macht Spaß. Also ich war wirklich überrascht, wie unterhaltsam die sind.
Ich bin ja auch wieder drauf gekommen, als ich Slane Rollenspielbücher wieder gelesen habe. Also diese typischen mache weiter auf Seite 45, wenn du dem Ork die Fresse polieren willst oder so. Ne?
Mhm.
Ach, Retro-Feeling.
Ja, ne?
Jetzt doch noch mal zurück zu diesem Watson.
Mhm.
Als ich das Watson aufgeschlagen habe, habe ich automatisch an einen anderen Comic gedacht, und zwar von Joan Sfar, so ein Franzose. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen.
Wahrscheinlich nicht.
Professor Bell, Die Puppen von Jerusalem, fiel mir da nämlich ein. Auch ein Sherlock, aber so ein Okkulter.
Mhm.
Da gibt es also auch all diese kabbalistischen Phänomene, da werden alle Weltreligionen durchgeboxt. Da stellt der Teufel dem Professor Bell, dem Sherlock Holmes, ein Ultimatum. Und auch da entführt es uns in spiritistische, okkulte Reiche, die auch der ganzen Sherlock Holmes-Figur nochmal eine ganz andere Dimension abgewinnen und missbrauchen, um eine gute Geschichte zu erzählen. Was ich jetzt bei Watson dahingestellt lassen will, im Fall von Joan Sfar, bekannt vielleicht durch Die Katze des Rabbiners, so ein Klassiker, oder die ganze Donjon-Reihe, also nicht der Senf, oder Dijon.
Ja, genau. Der wird gut.
Ja, also man kann auch drauf kommen, woher Herbert... Meine Mutti hat damals den Comic gelesen und hat mich deswegen auch Herbert genannt. Wegen Herbert die Ente aus Donjon, Donjon, das Burgverlies.
Geht's schon los?
Ja.
Achso, es geht schon los. Okay, du hast ja gesagt, dass du Retro sehr gerne magst. Dann wird dir das...
Das heißt, ich mag das, ich bin Retro.
Okay. Dann wird dir das Hauptthema dieser Folge sehr gut gefallen. Es geht nämlich um Private Eye, das Detektivrollenspiel im viktorianischen England. Das spielt nämlich zur Zeit von Sherlock Holmes. Und es ist so ein bisschen Retro, was ziemlich alt. Es hat nämlich dieses Jahr schon sein 30-jähriges Jubiläum, denn es wurde 1988 auf der Spielmesse vorgestellt.
Ist das ein amerikanisches Spiel?
Nein.
Ja, dann würde es ja schon als antik gelten, 30 Jahre.
Und es erschien... zwischen 1988 und 1993 insgesamt 3 Editionen. Dann wurde 2008 die 4. Edition von der Redaktion Fantastik auf den Markt gebracht, die übrigens auch ihr 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr feiert. Das heißt, sie sind auch schon so ein bisschen retro. Und vorletztes Jahr kam dann die aktuelle überarbeitete 5. Edition raus, die aber jetzt nur so ein bisschen ganz sanft überarbeitet wurde. Worum geht's eigentlich? Das ist ein sehr simples W100-System-Rollenspiel. Das heißt, meinetwegen, du kannst 89% Beobachtung und versuchst halt diesen Wert zu unterwürfeln mit einem 100-seitigen Würfel oder mit 2 W10ern und rechnest dann zusammen, je nachdem. Und in dem liegt der Fokus nicht auf Action oder auf Würfelorgien, sondern auf Befragung, auf Deduktion und auf sozialem Spiel zwischen den Charakteren. Das Spiel ist historisch korrekt mit all seinen Konsequenzen. Das heißt zum Beispiel, Frauen haben es in manchen sozialen Schichten schwerer als Männer, weil es halt diese viktorianische Ära ist.
Ja, da galt die Frau noch als Besitz des Mannes tatsächlich, rechtlich.
Das ist sehr traurig. Es hat kaum mehr als 2 Dutzend Seiten Regeln und Charaktererschaffung, also es ist wirklich unfassbar regelleicht. Es gibt 13 Seiten mit Tipps und Tricks für Detektivrollenspiele, ein kleines Einsteigerabenteuer und der Großteil des 256 Seiten starken Grundregelwerks enthält eine spannende Geschichtsabhandlung über die damalige Zeit, so eine Art historischen Stadtführer und wirklich sehr umfangreiches Quellenmaterial zur damaligen Kriminalitätsbekämpfung, zum Beispiel zur Beweissicherung. Das war auch die Zeit, wo zum Beispiel der Fingerabdruck erstmals eingeführt wurde. Aber da gab es ja nicht wie heutzutage, wo du es einfach in den PC eingibst und dann kommt gleich das Ergebnis raus.
Herr Nerd, ist das nicht ein Point-and-Click-Adventure?
So, sondern du musstest dich halt noch umständlich durchs Archiv fühlen, was ja lückenhaft
war. Das ist ein guter Einwurf. Ist das nicht ein Point-and-Click-Adventure?
Nein,
ist es nicht. Aber man kann doch ganz leicht so kleine Details übersehen, ne? Sonst kommt man da nicht weiter. Wenn du die Schublade nicht aufgezogen hast und nicht unter die Taschentücher gesehen hast, dann kannst du den Fall nicht lösen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. So ein paar Tipps, wie man gute Detektivrollenspiele spielt. Das kostet als Hardcover 39,95 Euro inklusive einer riesengroßen Stadtkarte vom historischen London. Das ist mega geil. Und das System wird wirklich konsequent weitergeführt. Jedes Jahr kommt mindestens ein Abenteuerband raus. Ich habe mal die letzten drei nur als Beispiele aufgeschrieben, um auch mal zu zeigen, was für eine große Bandbreite kommt, weil man denkt ja eigentlich immer, also auch meine persönliche erste Assoziation, wenn ich Private Eye höre, wenn ich es mal auf einer Con eine Ausschreibung lese oder so, dann ist ja meistens ein Mordfall im Adelshaus und du musst ermitteln, wer der Täter ist. Aber es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr. Du kannst kannst politische Intrigen spielen, es gibt in unteren Schichten Entführungsfälle und alles drum und dran. Also um zum Beispiel jetzt nur mal drei Beispiele zu nennen, die letzten drei Abenteuer, die es gab, war zum Beispiel der 9. Band, die 7 Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy. Da geht es um den Lebemann Edward Pomeroy und er schockt seine Familie gleich zweimal, weil erst will er sich von seiner zweiten Frau scheiden lassen, um seine Geliebte zu heiraten und dann wird er hinterher tot aufgefunden und das zweimal. Überraschung.
Wie zweimal?
Er wird zweimal tot aufgefunden an zwei verschiedenen Stellen. Ist das eine
Nebenwirkung von Viagra oder?
Nein, nein, nein. Und er hinterlässt 7 Abschiedsbriefe. Das ist also sehr mysteriös. Es ist ein ganz klassisches Deduktionsabenteuer mit Tatortbesichtigung, Zeugenbefragung, Leichenbeschau. Wie fast alle anderen Abenteuer auch, hast du wirklich viel Fließtext, aber am Ende des Abenteuers eine übersichtliche Zusammenfassung für den Spielleiter. Kostet 12,95 Euro für 48 Seiten im Schwarz-Weiß-Softcover. Und es ist jeden Cent wert, weil es hat atemberaubende What-the-fuck-Momente. Schon wenn du das liest als Spielleiter, denkst du dir so, boah. Und wenn du das dann als Spieler spielst, das prägt sich ein. Wenn du dieses Abenteuer gespielt hast, du wirst noch in 10 Jahren drüber reden, wie geil das war.
Gibt es eine Entsprechung zu What-the-fuck-Momente? Was gibt es da?
Was sagt man noch? Was sagt die Jugend heutzutage? Wir sind auch schon so alt.
Auf Deutsch würde das sowas heißen wie Moment of Excellence.
Du, nein, echt? Nein, komm, echt. Ach, bitte. Ach, bitte.
Weiter.
Dann der 10. Band. Das war der Jubiläumsband. Der hieß Liebe, Geld und andere Intrigen. Wurden die Abenteuer von drei Gewinnern eines Wettbewerbs abgedruckt. Und zwar einmal von Ralf Sandfuchs. Der ist ja in der deutschen Rollenspielszene wirklich ein Urgestein und ein ganz bekannter. Liebe, Geld und andere Intrigen, das titelgebende Abenteuer. Das ist ein sehr offenes gestaltetes Abenteuer über Heiratsschwindelei, Erpressung, Betrug und Entführung. Dann hat Natascha Weiler der Magier geschrieben. Dieser Magier ist ein hervorragender Einbrecher, der überhaupt keine Spuren hinterlässt. Und das ist aber jetzt kein richtig zusammenhängendes Abenteuer, sondern du hast mehrere einzelne quasi Schauplätze, die du idealerweise so immer als Zwischenepisode zwischen normalen Fällen einfügst, weil du am Anfang halt überhaupt keine Hinweise kriegst, ne? Weil der Magier ist halt so geschickt, es gibt keine Spuren und gar nichts. Ne? Aber irgendwann, also wenn du, keine Ahnung, den 4., 5. Tatort besucht hast, verstehst du das Konzept dahinter und dann kannst du wieder an die alten Tatort zurück und erkennst dann, wie das abgelaufen ist.
Oh,
ja. Oh,
ja,
das ist wirklich gut. Und dann war noch Martin Dürr und Markus Kühn, Die Leiche im Moor. Und das ist wirklich eine durch und durch klassische, recht lineare Mordermittlung in Adelskreisen. Also ist genau
der
das.
Von Baskerville so ein bisschen?
Nee.
Nichts mit Moor?
Nee. Also im Prinzip genau das Abenteuer, woran du denken würdest, wenn du an Private Eye denkst. So ein Abenteuer. Der Abenteuerband mit diesen drei wirklich guten Abenteuern kostet 16,95 Euro für 72 Seiten im Schwarz-Weiß-Softcover. Und der aktuellste Band heißt Auge um Auge, ist der 11. Band. Da machen die Detektive eigentlich Urlaub und wollen so ein bisschen entspannen, entdecken dann aber die Wasserleiche einer jungen Frau und ziemlich rasch darauf auch die brutal zugerichtete Leiche ihres Vaters. Der Dorfpolizist hat nicht wirklich Bock, irgendwie zu ermitteln. Und die Aussagen der Dorfbewohner widersprechen sich. Und der Plot, das ist ein sehr anspruchsvoller Plot, denn er stellt die Spieler vor gleich zwei Herausforderungen. Nämlich erstens ist diese Ermittlung generell von der Spielermotivation abhängig. Es gibt auch nicht viele Spuren und die Dorfbewohner mauern halt richtig. Ne? Die haben auch echt keinen Bock, dass da jemand ermittelt und in ihr kleines beschauliches Dorfleben reinstößt. Und wenn sie dann doch den Täter schnappen, dann müssen sie entscheiden, ob ihnen Recht oder Gerechtigkeit wichtiger ist. Und weil das ein wirklich schwieriges Thema abhandelt, kann das auch zu Unzufriedenheit und wirklich zu moralischem Streit in der Spielergruppe führen. Das habe ich auch erlebt.
Dilemma.
Das ist ein wirkliches Dilemma. Also, der Spaß ist das falsche Wort. Aber die Besonderheit ist echt, dass die Spieler müssen für sich entscheiden, was ihnen wichtiger ist. Recht oder Gerechtigkeit.
Borderliner da draußen, alle Borderliner in den Rollenspielgruppen, bitte aufgehorcht. Das ist das ideale Spiel, um eure Gruppe zu spalten.
Wirklich. Also, hier muss man auch, als ich jetzt zum Beispiel das Abenteuer gekauft habe, es war, glaube ich, letztes Jahr auf der Dreieichcon, am Stand vom Verlag, die geben dir auch eine Warnung. Also es geht um Themen, die auch ein bisschen sensible Personen triggern können, ohne jetzt darauf, damit es jetzt nicht gespoilert wird.
Du meinst so spontane Schweißausbrüche und alle reichen dir Deo-Sticks, sowas in der Richtung?
Eher in Richtung, manche brechen in Tränen aus und sind nie wieder gesehen worden. 16,95 €, 72 Seiten, wie immer Schwarz-Weiß-Cover. Es ist wirklich lohnenswert, da es thematisch abseits der üblichen Schwarz-Weiß-Mörderjagd agiert. Aber es ist halt schon ein sehr anspruchsvolles Abenteuer, sowohl für Spielleiter als auch für Spieler.
Nur mal so Interesse halber, was habe ich denn gespielt?
Komme ich gleich dazu.
Okay.
Auch dieses Jahr kommt wieder ein Abenteuer, diesmal rund um einen Politikskandal. Auch Band 13 ist schon in Vorbereitung. Ansonsten hat mich der Verlag in der Vorbereitung dieser Podcast-Episode gebeten, dass wir doch darauf hinweisen mögen, dass sie noch Supporter suchen, die ihre Systeme, nicht nur Private Eye, sondern auch Wolsung und Seelenfänger promoten. Das ist natürlich nicht umsonst, natürlich, da gibt es dann so Punkte, da kannst du dir dann aus dem Verlag Zeug kaufen. Das ist, wie halt andere Verlage es auch machen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht.
Wenn man sowieso schöne Rollenspiele mag, ist das noch ein Argument mehr.
Ganz genau.
Diese auszusuchen.
Ganz genau. Und wer jetzt überlegt, sollte ich eventuell mal einsteigen? Das klingt wirklich interessant. Es gibt auf der Webseite der Redaktion Fantastik ungefähr ein Dutzend Download-Abenteuer mit Kurzregeln und einem wirklich teilweise spannenden Kriminalfall. Empfehlen möchte ich, und das haben wir beide nämlich auch, also nicht nur wir, sondern in der Gruppe gespielt, die Erbschaft. Da wird ein Großindustrieller ermordet und irgendwer in dem Haus, da sind 4 Kinder und 4 Angestellte, ist der Mörder. Das ist generell auch eines der besten Rollenspiel-Einsteiger-Abenteuer, die ich kenne. Mal eine allgemeine Frage an dich, Herbert. Also mir persönlich geht es ja immer so, wenn ich so an Detektive denke, ist wie gesagt Sherlock Holmes so meine erste Assoziation, woran ich denke. Also dieses viktorianische Zeitalter, wo die Detektivarbeit noch so in der Entwicklung war und die Ermittlungsarbeit. Wie ist denn deine erste Assoziation, wenn du an so etwas denkst? Und glaubst du denn, man kann auch gute Detektivabenteuer in anderen Genres oder anderen Zeiten machen?
In was tut ein Detektiv? Ist das nicht die Kunst der Deduktion letztlich?
Zum Beispiel?
Insofern ist das ja schon fast eine Universalie und die Frage damit auch trivial. Denn die Lösung von Rätseln ist eigentlich schon fast eine Aufgabe, die jeder von uns zu bewältigen hat, wenn er diesen Planeten betritt. Das heißt, eigentlich ist das die Grundlage jeder Geschichte. Du willst die Krux lösen. Du willst den, wenn du das nicht machen willst wie Alexander und einfach den Knoten zerschlagen, musst du einfach anhand der Strippen entlang gehen und durch das Labyrinth von griechischer Mythologie. Du weißt, da wo man die Minotaurus trifft und da ist so der Faden der Ariadne, der mir gerade wie so ein Wollknäuel dem Tom vor die Krallen gerollt ist. Also wenn man das alles dann, wenn du Versatzstücke geliefert kriegst und du musst daraus Sinn zusammenstellen, eine Kohäsion, wo dir nur Bruchteile geboten wurden, das ist ja die Aufgabe von Detektiven. Du sollst Puzzlestücke zu einem stimmigen Bild zusammenfügen und die Mittel, die du dafür benutzt, die können auf göttlichen Funken, Intuition basieren, die können auf Logik, häufig ist ein eine Kombination verschiedener Fähigkeiten. Fast jeder Superdetektiv braucht einen Sidekick, der ihn auf die wirklich guten Ideen bringen kann. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei uns. Ich bin mehr so der logisch durchdachte Typ und ich brauche immer wieder so wilde Assoziationen von deiner Seite, damit ich auf der Straße des Erfolgs immer weiter geradeaus so Volksbank, Raiffeisenbank-mäßig unterwegs
okay. sein kann. Ich muss zugeben, ich tue mich mit Detektivabenteuern in anderen Zeiten und anderen Genres immer ein bisschen schwer. Eigentlich gibt es ja recht viele Detektivabenteuer, aber mein Problem ist, gerade zum Beispiel bei Fantasy-Abenteuern ist es ja meistens so, dass gerade wenn Magie im Spiel ist, du durch die Magie irgendwelche Gelegenheiten hast, den Fall auf eine nicht deduktive Art zu lösen. Keine Ahnung, der Geist des Toten spricht mit dir oder meinetwegen, du kannst mit Geistern reden oder er ist nicht mehr in dem Raum, was kann passiert sein, er hat sich vielleicht weggezaubert oder so.
Ja, das, aber das ist dann schon das, eine originelle Variante der eigentlichen Detektivgeschichte.
Aber es kann auch sein, dass ich einfach durch Abenteuer, die ich schon gespielt habe, die dann halt auf diese wie soll ich das sagen, diese magisch abstrakte Ebene ging, dass ich da einfach ein bisschen so vorgeschädigt bin. Ich erinnere mich nur an das generell recht schwache Abenteuer für DSA, Sklaven für eine Nacht, wo halt der Detektivplot irgendwie die Leiche, der Geist der Leiche hat dir gesagt, wer der Mörder ist. Mhm. Das war nicht so gut. Und in die andere Richtung gedacht, wenn du zum Beispiel jetzt in die Gegenwart gehst oder gehst in die Zukunft sogar, wir hatten es ja jetzt gerade bei dem Comic Grundkurs Mod, den wir vorhin besprochen haben, da ist das Deduktive halt nicht unbedingt das, was die Fälle löst. Weißt du, du machst die Spurensicherung, du schickst, keine Ahnung, den Laptop an den Techniker, der guckt sich das an und sagt dir, wer der Mörder ist. Okay. Da wird recht wenig mit bodenständigem Sozialspiel, was eigentlich ja der Spaß am Rollenspiel ist, gelöst.
Okay.
Sondern halt nur mit erfolgreichen Würfelwürfen.
Du hast gerade einen guten Punkt genannt. Im Grunde ersetzt ja in so einem Setting dann die Technik, die Magie. Es ist so der easy way out, das ist so die, sozusagen, was du an kognitiven Fähigkeiten nicht besitzt oder wo du jetzt nicht drauf kommst, da bietet dir die Magie oder die Technik dann einen Ausweg, was häufig eine Story nicht so gut aussehen lässt. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es fast setting-unabhängig, ob das eine Detektivgeschichte ist oder nicht. Zum Beispiel Harry Potter ist trotz Magie, der würde wahrscheinlich einiges anders machen, wenn er keine magischen Fähigkeiten hätte.
Mhm.
Aber es gibt genug Krimis, die genauso hanebüchen sind oder Superhelden-Stories. Die sind ja auch, da kippt ja auch die Realität, dass Personen Fähigkeiten haben. Die akzeptiert man dann, weil die ja wissenschaftlich erklärt werden. Wieder Peter Parker, er wird von der Spinne gebissen. Also ist ja ganz klar, also das ist logisch. Das heißt also, dass Harry Potter letztlich auch nichts anderes als eine Rätselgeschichte ist, ne? Und eine Krimi-Geschichte, wo dann verschiedene Versatzstücke zu dem Bild wieder zusammengefügt werden müssen. Mhm. Also, und das passiert ja bei vielen Science-Fiction-Filmen oder Stories auch genauso. Ich würde jetzt nur die Sachen ausklammern, die wirklich viel auf Action basieren oder die halt, ja, die, wo der Plot unlogisch ist.
Mhm.
Aber das wird ja. Man gewöhnt sich ja dran, dass alles einfach manchmal auch hingeredet werden muss. Das ist auch klassisch, gerade im Krimi-Bereich, auch in Krimiserien, TKKG, 3 Fragezeichen. Häufig sind die Fälle diffus, nicht gut erzählt, man versteht eigentlich gar nichts als Zuschauer und am Ende wird es einem dann in so einem halbstündigen Monolog erklärt.
Genau, wo du ja auch das... Dadurch, das spielt zwar vielleicht nicht unbedingt in der Gegenwart, sagen wir mal, es spielt in den 90ern und 80ern, je nachdem, wann diese Serie spielt, aber dadurch, dass die Beschränkung der Figuren ist auf bodenständige Sachen, weil es sind ja meistens immer Schüler oder Jugendliche, die jetzt nicht halt die super Hightech-Polizeicomputer zur Verfügung haben, sind sie quasi vor genau dieselben Herausforderungen gestellt, wie damals Sherlock Holmes gestellt worden ist. Also die müssen viel über Reden lösen. Oder meinetwegen haben sie vielleicht im Yps-Heft noch ein Detektivset, wo sie mal Fingerabdrücke mit einem Tesafilm machen können.
Ja.
Und das war's schon. Und das bringt uns, das ist eine sehr gute Überleitung.
Die haben
vielen
auch keinen
Dank
Führerschein
dafür.
Beide.
Genau. Vielen Dank dafür für die Überleitung. Das bringt uns nämlich zu unserem letzten Thema, dem 1W6-Freunde-Rollenspiel. Das ist ein klassisches Detektivrollenspiel vom Dorp-Team. Zu diesem Dorp-Team gehört unter anderem auch der Thomas Michalski, über den wir vorhin schon geredet haben, als wir sein Buch vorgestellt haben. Ein ganz sympathischer Typ, beste Grüße. Und es ist eine Hommage an die Jugenddetektivbanden, wie zum Beispiel TKKG und die drei Fragezeichen. Man spielt halt Jugendliche in einer anonymen deutschen 80er-Jahre-Millionenstadt. Keine Ahnung, Bielefeld. Aber ist, glaube ich, zu klein. Köln? Köln vielleicht. Köln, Düsseldorf.
Ne? Wofür ist Bielefeld zu klein?
Für eine Millionenstadt.
Ja, ja, selbstverständlich. Ja.
Aber Bielefeld gibt es ja
Anspruch
nicht.
Vom Anspruch her nicht.
Bielefeld gibt es ja. Und man erlebt halt dort kinderfreundliche Abenteuer, Kriminalfälle. Also zum Beispiel, ein Punk hat ein Buch gestohlen. Es gibt jetzt keine blutrünstigen Serienmörder oder sowas. Und man arbeitet halt mit diesen Mitteln eines 80er-Jahre-Jugendlichen. Du hast keine Handys, du hast vielleicht ein Walkie-Talkie, was, keine Ahnung, ein paar hundert Meter nur Funkreichweite hat. Du hast keine Forensik, sondern vielleicht mal ein Gimmick aus einem Yps-Heft oder so. Ja? Und so richtig bodenständig.
Das Zelt, den Solarofen.
Ja, genau. Den Solarzeppelin.
Ja, ja.
Wie auch immer,
die schwarze Wurst, die niemals flog.
Ganz, ganz genau.
Aber jetzt warte, bevor du da voll einsteigst, will ich noch von dir wissen, drei Fragezeichen oder TKKG? Jetzt mach mal den knallharten Horst. Entweder oder.
Enid Blytons fünf Freunde.
Oh, hast dich voll rausgeredet wieder, ne? Also ich muss das gerade noch sagen. Ich finde ja, dass im Drei-Fragezeichen-Setting, dann wärst du sicher Justus. Ne? Die Superkanone. Und ich wäre so eine Mischung aus dem sportlichen Schisser Peter und der Nulpe Bob. Der ist ja für Recherchen zuständig. Aber der hat genau das, was wir nicht haben. Nämlich diese unglaubliche Ausstrahlung auf die Mädels.
Ja. Zu dem Thema Ausstrahlung auf die Mädels kommen wir vielleicht in der nächsten Episode. Mal schauen, ich habe da lustige Geschichten zu erzählen über Groupies von unserem Podcast.
Das geht dann alles im Schnitt verloren, komischerweise. Diskreterweise.
Genau. Genauso bodenständig wie die Abenteuer sind und das ganze Setting ist auch das Regelsystem. Du hast 1W6 plus Attribut, also Stärke, Cleverness, Mut und Umgang. Ein bisschen Boni, ein bisschen Mali. Du musst einfach nur den Zielwert 6 erreichen oder übertreffen. Ein ganz einfaches Regelsystem. Es ist nichts Kompliziertes.
Ist das deutsch eigentlich?
Das ist deutsch. Der Dorpcast ist deutsch.
Ja.
Gott, die Eifel.
Ach, stimmt, ja, ne? Eifel. Nee, ich bin nur drauf gekommen, weil du Boni gesagt hast. Und ja. Im Englischen würde es ja Bonuses heißen.
Mhm. Sind 136 Seiten, kostet 15 Euro als Book on Demand. Oder man kann es, wie eigentlich alles vom Dorpcast, kostenlos als PDF herunterladen. Apropos Dorpcast, die haben auch eine sehr, sehr gute Detektivfolge gemacht. Die werde ich in die Shownotes verlinken. Es gibt dafür verschiedenste Abenteuer. Ein Abenteuer liegt mir da wirklich am Herzen, nämlich Ihr Name ist Mensch, wieder von Thomas Michalski. Das ist ein Benefizabenteuer, das bereits thematisch aus der breiten Masse heraussticht, weil es politisch ist, was ja für eigentlich so Detektivabenteuer nicht immer so ist. Es geht darum, die Spieler haben eine neue Klassenkameradin Luca aus einem fiktiven Balkan-Bürgerkriegsland. Und erst wird in der Schule quasi ein Psycho-Mobbing-Anschlag auf Luca verübt. Und wenn man den Fall löst, wird man von den Eltern eingeladen. Und während man da quasi da ist und gerade lecker Balkan-Essen isst, kommt die Polizei und fahrt für den Vater, weil, ich meine, das ist ein Flüchtling. Flüchtlinge sind an allem schuld, zum Beispiel an mehreren Einbrüchen. Und man muss quasi versuchen, den Vater wieder freizukriegen, indem man die wahren Einbrecher ermittelt. Und man ist so ein bisschen unter Zeitdruck, weil dieser typische deutsche Wutbürgermob sammelt sich bereits, um zu protestieren.
Der Kaffee schmeckt nicht, die Merkel ist schuld.
Genau, danke Merkel. Das ist halt wirklich ein politisches Abenteuer. Gerade auch die Einleitung, wo der Autor seine Beweggründe schreibt, ist sehr politisch. Ich finde es sehr gut. Der Fall an sich ist mit viel Sozialspiel, Ermittlungen und einem ganz, ganz kleinen Hauch Action. Er ist recht einfach gehalten. Man kann also sehr gut ohne jetzt durchspielen in 3-4 Stunden, je nachdem wie man so spielt. Es ist ein 33-seitiges PDF, es ist Pay What You Want. Das bedeutet, man kann so viel geben, wie man möchte, und man sollte lieber viel geben, denn der Erlös geht an Hilfsorganisationen. Zum Beispiel letztes Jahr gingen über 100 Euro an Ärzte ohne Grenzen. Und das muss man einfach mal loben. Vielen Dank an Thomas Michalski, dass er wirklich mal ein so schönes politisches Abenteuer geschrieben hat, wo man mit gutem Gewissen auch mal Geld für bezahlt.
Da kann man ruhig mal applaudieren, was wir jetzt stellvertretend nicht machen.
Klapp, 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 klapp. Es geht auch weiter mit 1W6 Freunde. Sie arbeiten zurzeit an einem Spielleiterschirm und an neuen Abenteuern. Es kommen wahrscheinlich.
Den würde ich schön groß machen bei den Temperaturen im Moment.
Es kommt zum Beispiel Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei. Das ist so ein Abenteuer wohl in Richtung Pfadfinder-Abenteuer. Jo. Also, es ist ein Herzensprojekt. Man merkt mit an jeder Seite dieses Rollenspiels und an der Seite jeden Abenteuers, dass es einfach von den Autoren Herzensprojekte sind. Und das spürt man. Man spürt diese Liebe und auch diese Referenzen an die Liebe zu den Hörspielen.
Ja, aber das ist, wie gesagt, ja Ausschlusskriterium. Ich bin ja 3 Fragezeichen. Deswegen kann ich da ganz wenig zu sagen.
Okay, zum allerletzten Schluss noch für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Lust haben, selber mal ein Detektivabenteuer zu spielen oder sogar selber zu schreiben. Das ist ja immer recht schwierig, zumindest ich persönlich tue mich damit schwieriger, als, keine Ahnung, einen ganz normalen Dungeon-Crawler zu machen, wo einfach nur alle 5 Meter ein Monster kommt. Wie designt man ein gutes Detektivabenteuer?
Ja, nicht indem du alle 5 Meter ein Monster hinstellst.
Beste Antwort. Einen kleinen Hinweis hat ja schon die Daniela Beck gegeben, vorhin im Interview zum Mörderspiel, was so meine persönlichen Erfahrungen sind. Man sollte eine Kette von Hinweisen bilden, die zur Auflösung führen. Es sollte aber eine verzweigte Kette sein. Also nicht nur, dass du es gibt nur eine Möglichkeit, also A zu B, zu C zu D, sondern dass du am besten ganz viele Spuren hast.
Aber nicht zu offen.
Ja, nicht zu offen, genau. Es kann auch gerne mal ein roter Hering dabei sein, also eine falsche Spur. Und es sollte unbedingt keine Sackgassen geben. Also ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn du wirklich in dich irgendwas reinsteigerst bei den Ermittlungen und dann ist es eine Sackgasse. Also viele Spuren, die müssen gar nicht offensichtlich sein. Die können auch gemischt sein, dass du manches bekommst du durch Sozialspiel raus, manches, wenn du auch mal einen guten Würfelwurf hinlegst oder so. Ne? Aber dass du, wenn du eine von den Sachen mal nicht kannst, keine Ahnung, weil deine Gruppe spezialisiert ist nur auf irgendwas und nicht breit gefächert oder deine Gruppe kann nicht so gut mit Leuten reden. Ne? Mhm. Dass die trotzdem die Chance haben, ans Ziel zu kommen.
Ich glaube, die grundsätzliche Technik ist für den Spielleiter, du denkst dir einen Hergang genau aus.
Ja.
Also das ist quasi ein Erzählstrang, was ist passiert. Wenn du eine Einbrechertruppe hast, was haben die gemacht? Das schreibst du ganz nüchtern auf. Ne? So genau sequenzierst das oder machst es in Kapitelchen. Und dann verteilst du das einfach. Dann, wenn du dann den Ort hast und den Zeitraum, dann verteilst du quasi diese einzelnen Bestandteile, ne, in diese Spielwelt.
Genau. Und was noch ein letzter Tipp ist, ich glaube, das ist sogar vielleicht der größte Tipp, den ich geben kann: keine Stimmungsszenen ohne Hinweise. Das ist ganz wichtig. Also ich finde das. Auch ich habe schon sehr oft als Spieler Detektivabenteuer gespielt. Ich finde es ganz schlimm, wenn du eine Szene hast, wo du halt wie bekloppt dann versuchst, irgendwas rauszufinden. Und es ist eigentlich nur eine Stimmungsszene, in der es keine Hinweise gibt.
Es ist einfach nur ein dunkler Keller mit Fledermäusen und fertig.
Ganz genau, ohne irgendwas. Also,
man findet nichts, es gibt keinen Hinweis.
Es ist keine richtige Sackgasse, aber es ist halt, du vergeudest deine Zeit mit nichts.
Hast du mal als Kind eine Schatzkarte gemalt? So kann man sich das vorstellen. So kann man ein Krimi-Rollenspiel aufbauen. Also du gibst den ja quasi eine Schatzkarte, wo alles noch im Kriegsnebel ist quasi, ne? Wo nur ein Teil der Karte erstmal bekannt ist und ja.
Ja, das ist ein guter Tipp. Vielen Dank dafür.
Das ist mir jetzt so im Delirium gekommen. Aber der Bulletproof hat schon seinen Dienst getan. Ich habe diesmal keinen Sekundenschlaf gehabt, während du was erzählt hast. Aber was mir aufgefallen ist, du hast mich gar nicht nach meiner Qualifikation gefragt diesmal.
Ja, du warst ja Dr. Watson, mein Sidekick. Das ist ja deine Qualifikation.
Ach so. War ich in dieser Sendung komplett Dr. Watson?
Ja.
Dann muss ich mich gleich erstmal komplett ausrollen, damit ich nicht total merkwürdig für den Rest des Tages getranzt.
Genau. Wir haben, um es jetzt die Folge abzuschließen, in der letzten Folge ja noch Witze drüber gemacht, dass die ganzen Podcasts betteln, man soll ihnen Likes geben und Abos und alles drum und dran. Tatsächlich funktioniert das. Wir haben von der letzten zu dieser Folge 20% mehr Likes auf unserer Facebook-Seite und auch ein paar Abonnements mehr. Deswegen bitte, 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 bitte. Sonst muss das arme Katzenbaby sterben und ihr müsst ermitteln, warum es gestorben ist. Gebt uns mehr Likes auf unserer Facebook-Seite und Abonnements bei iTunes und ganz neu auch bei Spotify.
Jetzt habe ich doch Sekundenschlaf gehabt. Ja, und nicht vergessen, bleibt positiv, Leute. Bis zum 15., 16., 17. sind wir noch Weltmeister. Ja, ja. Du nicht?
Nee.
Du bist nicht so Fußball.
Doch, aber wir sind auch schon rausgeflogen. Wir müssen doch nicht.
Wir sind noch amtierender Weltmeister.
Ja, aber wir sind halt rausgeflogen. Das ist halt.
Also, ich habe gesagt, du sollst positiv bleiben. Jetzt kommt, dir schwebt das große D über dem Ende der Sendung. Mach irgendwas, dass das verschwindet.
Ja, schalt halt aus.
Der Podcast von Nütz Stefan.